Happy Shooting Folge 444. Ab jetzt haben wir Relevanz.
Die heutige Sendung wird euch präsentiert von
enjoyacamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Oder Jimdo? Hast du gerade Jimdo gesagt?
Ja, ich hatte das wieder im Fernsehen gesehen. Ich bin... glaube ich, jetzt hängen geblieben. Ich glaube, die meinen Jimdo.
Sagen die das?
Ich glaube, das
ich habe ja kein Fernsehen.
Ich glaube, das ist imperativ.
Aber oh, ne?
Ja, oh. Wer weiß.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, wie dem auch sei, wir tun auch so einiges.
Ja.
Unter anderem Quatsch machen in der Pre-Show.
Ach du, das kommt von Ton. Ah, jetzt.
Jetzt,
ah.
Ja.
Verstehe ich.
So, imperativ, weißt du? Jim, du.
Du, nein, ich.
Ich?
Es gibt Sprachen. Du, hör mal auf.
Ja.
Hör mal auf.
Das hier ist Happy Shooting. Es geht vorrangig um die Fotografie.
Meinen wir manchmal. Wir versuchen es zumindest.
Das ist zumindest der Aufhänger für diese Sendung. Ja, weil wir fotografieren gerne und wir haben da viele bunte Themen. Dank euch übrigens wieder zubereitet. Ihr könnt fleißig mitmachen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr im Internet über spannende Links stolpert, dann könnt ihr uns die einfach schicken an info@happyshooting.de. Muss ich hier mal sagen, weil wir haben wieder ein paar ganz tolle Sachen gekriegt.
Wenn Boris das so anpreist, dann heißt das, unser Bodensatz ist fast leer. Darf ich das so interpretieren?
Nee.
Was? Nee, nicht. Nee. Also dann füllt ihn uns auf?
Ja, bitte. Wir hatten übrigens lange keinen Audiokommentar. Machen wir nachher. Was haben wir denn heute eigentlich?
Oh, wir haben ganz tolle Sachen. Zuerst mal gibt es eine Frage zum Thema Shooting mit Model. Wie das da so mit Vertragsgeschichten aussieht.
Sehr schön. Ja, dann gibt es eine Frage von Christopher zu Lightroom und Affinity Photo.
Genau, Carsten möchte eine Hochzeit mit dem iPhone fotografieren.
Was? Nein, möchte er nicht.
Steht aber hier.
Okay. dann hat Ralf ein Schnäppchen gefunden.
Oh, super. Adobe hat mal wieder ein Ei gelegt.
Aber was für eins? Du hast Zusatztermine ausgegraben.
Yes, und Helge hat uns die Zauberbelichtung geschickt.
Sascha hat einen Nachtrag zum Exif-Taggen.
Ja, und wir sind in der Zeitung.
Wir sind Zeitung, Alter. Voll konkret, ey. Ja, so schaut das aus. Aber wir wollen ja vorne meistens starten und so auch heute mit einem Geräuschrätsel. Da habe ich es schon getippt. Und das kommt diesmal vom Daniel. Ich ziehe mal hier die Mucke ganz professionell runter. Zack, aus ist sie. Es kommt von Daniel und es klingt so.
Stunden später.
Schnick, schnack.
Ich glaube, wir müssen mal Regeln aufstellen.
Da hat der Gain ordentlich zugeschlagen. Ja.
Also, ich glaube, das ist so jede einzelne Belichtungszeit, die Kamera kann, einmal vorgeführt. Schauen wir mal.
Einmal durchgeklackert. Ja, schon mal danke, Daniel. Was das war, lösen wir nachher auf.
Gut, wir sind wieder live, nehmen am 16. Februar 2016 das hier auf. Wer jetzt gerade live zuhört und im Kanal, im Channel, beim Chat sind, glaube ich, jetzt 35 Leute, das ist gut.
Yay.
Und wer jetzt live zuhört oder im Chat ist, ihr dürft hier Fragen reinwerfen. Und zwar über folgende Kanäle. Auf Twitter mit dem Hashtag HSFrage, auf Google+, happyshooting.de/community, da ist der Eintrag, da könnt ihr einen Kommentar dranhängen. Oder auf Facebook beim Bosnige Foto. Ach, jetzt verstehe ich, warum unsere Hörerzahlen in letzter Zeit immer so sinken.
Weil ich den Jingle nicht mehr gespielt habe.
Nee, weil du ihn so oft spielst.
Ich bin gebeten worden, ihn zu spielen. Hallo?
Okay. Die Mails, die sagen, hör mit auf, die hast du ignoriert. Okay.
So.
Machen wir weiter. Fotofakten. Ganz viele heute.
Fotofakten. Ja, Folge 444, 444 oder 444, das darf man tatsächlich sprechen, wie man möchte. Man wird es immer richtig schreiben. Es ist eine sehr sympathische Zahl. Fotofakten kommen wieder von unserem sehr integrierten Fotofakten-Team Jürgen und Dieter. Der Jürgen startet. Hi Jungs, hier eine kurze Challenge zum Fotofakt 444. Nimm dies, Boris, und mach was draus. Ja, danke Jürgen. Er schreibt hier die geniale Produktbeschreibung zum Akku Harman Lithium-Ionen-Akku DP444. Ja, das ist auch wieder irgendeine schöne Mediamarkt-Beschreibung. Verwendung von Markenzellen für längere Lebensdauer und stabile Lebenszyklen. Die Sicherungselektronik ist auch drin zum Schutz der Zellen. Das sollte man ja darauf achten, dass also auch Zellen immer schön geschützt sind. Übrigens, auch eure Körperzellen sollten immer gut geschützt sein. Deswegen zieht euch warm an. Poly-Switch hat er auch, unterbricht nämlich den Stromfluss bei Beschädigung oder Überhitzung. Das ist sehr schön. Poly-Switch nicht zu verwechseln mit Multipass. Dann gibt es natürlich eine Qualitätssicherung durch ständige Überprüfung der Sicherheitselektronik und einer verlässlichen sogar Kapazitätsangabe. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die Mitarbeiter aus der Fabrik persönlich bei euch vorbeikommen und regelmäßig die Qualität sichern oder ob das automatisch geschieht, steht nicht da. Vergoldete Kontakte sind da, die verhindern die Oxidation und sorgen für einen optimalen Stromfluss. Und ganz nebenbei bemerkt, sieht es auch hübsch aus und kann man sich zur Not auch mal um den Finger biegen. Und dann steht hier noch, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie auch die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder direkt Happy Shooting. Ja, vielen Dank, lieber Jürgen. Und dann hat der Dieter was geschrieben.
Das ist, ja, mach mal.
Moment, ich muss mich erstmal in die richtige Stimmung versetzen. Der Dieter schreibt: Wer von euch schon einmal dazu Wer von euch schon mal dazu innerviert, eine Tierbeobachtungskamera an den Baum aufzuhängen? Eingedenk dessen, dass sich wildlebende Tiere meist eher timid verhalten und das Zugegensein des Homo sapiens wohlweislich meiden, verspricht die Taktik, eine Multri D44 an der nächstgelegten Eiche zu positionieren, eher Erfolg, gute Fotos zu erhaschen, als mit einem 800er Tele, auf einem Felbon CX444 montiert, aus dem Comptoir heraus gleichsam aus dem Hinterhalt wild zu erlegen. Man imaginiere folgende Situation. Eine Gewitterziege, so ein possierliches Tierchen, keift mit einem Absonderling, worauf dieser voller Brass die ältere Frau entleibt. Wäre da die Black Magic URSA Kameras Gain ProRes 444XQ zur Hand, könnte man das Bildmaterial der nächsten Polizeidienststelle übergeben und den Missetäter überführen. Aber woher eine nehmen? Da böte sich 444 Kamera an, die solche durablen Kameras verleihen. Wann und ob Sie dieses Modell in Ihr Programm aufnehmen, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis. Wer nicht mit 4K-Auflösung filmt, sondern sich mit Leichtmut ob der geringen Auflösung einer 5-Megapixel-Kamera widmet, der könnte die Kombination von HP Photosmart A444 Digitalkamera und Tintenstrahldrucker gutieren. Selbst damit kann man als Zaungast ihre Notdurft verrichtenden Händflinge ablichten, um dann, Hasenfuß der man ist, schleunigst per Pedis oder Kalesche das Weite zu suchen, bevor der dermaßen Inkommodierte den Abort verlässt und den juvenilen Streich des klandestinen Aufhängens der Lichtbilder des aufgenommenen Vorgangs der Erleichterung mittels Pimmel und Schießgewehr vereitelt.
Pimmel?
Premmel.
Premmel.
Premmel. Ja, wenn Boris nun keinen Knoten in der Zunge hat und ohne größere Stolpern, na gut, kleine Stolpern war dabei, den Text absolvieren konnte, dann gratuliere ich ihm zu der bravourösen Leistung und verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Gschamster Diener Dieter. Ja.
Ja, das.
Mein Lehrer.
Überlassen wir jetzt euch das zu entziffern. Der Ralf, der Sebastian, der Dieter und der David sind heute Shownoter.
Yay! Yay! 4 Shownoter.
Ist cool. Ja. Ist cool.
Also Pimmelpremmel.
Einfach nur klasse. Und die Shownotes seit, also auch eh schon seit die Shownoter dabei sind, aber seit letzter Sendung haben die Shownotes nochmal zugelegt in der Nützlichkeit, dass nämlich jetzt an den Links zu fremden Publikationen und Seiten immer noch in eckigen Klammern dran, wo der Link denn hingeht. Das heißt, bevor man jetzt zum Beispiel auf einen YouTube-Link klickt, sieht man das sofort.
Ja, siehst du schon vorher, wo es hingeht?
Genau.
Boah.
Ist cool. Also finde ich, ja. Ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. So toll ist das.
Sehr, ja. Sehr klasse.
Die Shownoter machen übrigens hier immer einen eigenen Link in die Sendung zu sich selber. Und da müsst ihr auch draufklicken natürlich.
Habe ich da bisher die Flatter-Links übersehen?
Wer Shownote darf sich raussuchen, was er reinmacht.
Gut.
Tja. Wir sind in der Zeitung. Tralalala.
Also sind wir jetzt offiziell, oder was?
Ja, ab jetzt haben wir Relevanz. die Foto Espresso. Das ist,
oh, die kenne ich.
Ja, das ist keine echte Zeitung. Aber
das ist so eine PDF-Magazin, ne?
Genau, ein PDF-Magazin zum Thema Fotografie. Und die haben über uns geschrieben in der Ausgabe Januar 2016.
Haben sie uns verrissen oder was haben sie gemacht?
Nö, die waren ganz nett. War auch weitgehend korrekt, also war gut geschrieben und so. So eine Seite.
Boah, eine ganze Seite Happy Shooting.
Ganze Seite Happy Shooting. Aber ins Inhaltsverzeichnis haben wir es nicht geschafft.
Oh, verdammt.
Inhaltsverzeichnis braucht man heute nicht mehr. Dazu war es dann doch nicht wichtig genug.
Wir sind noch nicht auf der Titelseite.
Ich sehe jetzt gerade auf der Webpage, die verlinkt man natürlich in den Notizen zu dieser Sendung, gibt's auch eine Kommentarfunktion. Also wenn da noch jemand Bock hat, irgendwie einen Kommentar mit einem Dankeschön für den Happy Shooting Beitrag reinzuschreiben, dann findet man uns da auch. Also dann findet man uns auch, wenn man das in Google eingibt.
Nicht, dass wir euch dazu aufrufen wollen, aber es würde uns natürlich freuen auch.
Nein, also wer das machen möchte, hat da natürlich völlig freie, also ohne Zwang. Wir drohen euch keine Schläge an.
Nee.
Nein. Würden wir nie tun. Wir
hören dann halt auf, hier die Folgen zu produzieren.
So auf dem nächsten Workshop.
Ja,
so.
Genau, gibt Schläge. Du schlägst mich ja immer.
Verbal?
Ja.
Mit der nackten Hand.
Nee, Foto-Espresso, finde ich gut. Hatten wir ganz, ganz früher schon mal als Tipp bekommen auch, als Link-Tipp und als Lesetipp. Also
ja, war ja sogar schon, Moni hat ja sogar schon für die geschrieben.
Durchaus empfehlenswert, sind tolle Beiträge drin. Sehr gut, schaut euch das mal an. Und könnt ihr schreiben, habt bei Happy Shooting davon erfahren. Freuen die sich auch.
Hast du mal den Lens-Tagger ausprobiert, wo wir letztes Mal drüber geredet haben? Das Ding, wo man in Lightroom irgendwie die EXIF-Daten ändern kann?
Nein.
Hast du nicht?
Habe ich bisher nie gebraucht, sowas.
Hatten wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal drüber geredet, weil die Frage kam, wie kann ich EXIF-Daten ändern? Und da gibt es ja dieses EXIF-Tool. Und der Lens-Tagger ist dann quasi ein Lightroom-Plugin, was das tut. Aber das tut so richtig nicht wirklich gut unter El Capitan. Und deshalb ist es anscheinend, ja, muss da noch ein Update kommen. Und der Sascha hat jetzt noch einen Kommentar geschrieben oder die letzte Folge. Der schreibt, Lens-Tagger arbeitet mit El Capitan, wenn man den Pfad zu EXIF-Tool manuell konfiguriert.
Ah, ist also ein Pfadproblem.
Es scheint ein Pfadproblem zu sein. Also EXIF-Tool steht wohl unter User Local Bin EXIF-Tool und das muss man da eintragen und dann kommt keine Fehlermeldung mehr.
Sehr gut.
So einfach ist das. Also wer das nochmal nachlesen will, geht einfach auf die Shownotes von der 443. auf happyshooting.de und da steht das nochmal.
Schau an. Haben sie das bei El Capitan woanders hingelegt, wa?
Ja, El Capitan hat ja irgendwie so Schutzmechanismen und so Zeug und ich glaube, da müssen die...
Ja, oder es war halt so programmiert, dass es irgendwo auf dem Root rumgeflogen ist. Das kann natürlich dann auch sein. Naja, also jedenfalls USR Local Bin EXIF Tool. Interessant. Und wer jetzt nicht versteht, was das ist, der lässt dann vielleicht auch lieber die Finger davon.
Ja, mal schauen. Vielleicht erklärt es ja nochmal jemand gründlicher. Und schreibt es irgendwo auf, dann können wir da hinlinken.
Genau, einfach in die Kommentare. Auch wenn ihr eine Anleitung irgendwo habt, in die Kommentare einfach direkt einen Link reinknallen. happyshooting.de, Folge 444. Finde ich immer gut, wenn die Hörer da auch gegenseitig sich helfen. Ja.
Ja, jetzt musst du wo drauf drücken.
Dies hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, das ist etwas von enjoyyourcamera.com, die uns hier freundlicherweise unterstützen. Schönen Gruß nochmal an die ganze Mannschaft, wenn ihr gerade zuhört. Was ich jetzt erzähle, ist etwas, das hätte ich, Enjoy Your Camera, hört mal kurz weg, das hätte ich wahrscheinlich sowieso erzählt, weil da war ich neugierig. Und zwar geht's um die Peak Design Everyday Messenger. Das ist quasi eine neue Fototasche, die ja so ein typisches amerikanisches Marketing macht und sagt, das ist jetzt die Fototasche, das ist die Everyday Messenger.
Wieso? Wir sind doch auch die Fotosendung.
Selbstverständlich, wir sind der Fotopodcast. Ja, und da war ich natürlich neugierig. Das war so ein Kickstarter-Projekt, wie so ziemlich alles bei oder vieles bei Peak Design. Ja, und was ist jetzt an dieser Messenger oder an dieser Fototasche nun das Besondere, dass sie sagen, ich muss mal meinen Tee in Sicherheit bringen, nicht, dass ich den gleich verschüttel hier. was ist das Besondere? Ich muss dazu wegsagen oder davor wegsagen, ich habe natürlich auch was zu meckern. Das wäre ja auch komisch, wenn das nicht so wäre. Aber was ich gleich mal sagen kann, ist, hier an dieser Tasche, da merkt man, dass die Jungs und Mädels, die daran gearbeitet haben, mehr als einmal über die Sachen nachgedacht haben, bevor sie umgesetzt haben. Ich habe mir hier mal so eine kleine Reihenfolge aufgemacht, dass ich nichts Wichtiges vergesse für euch, weil ich habe einige Anfragen schon von euch bekommen, dass ich das euch erzählen soll. Es gibt auch einen kleinen Link auf foto.ensonic.de, da habe ich auch mal ein kleines Video gemacht und die mal vorgestellt. Aber die Tasche, also zunächst mal hat das Ding viele Taschen. Ich fange mal bei der Tasche ganz vorne an. Also wenn man die aufklappt, wie so ein Messenger-Bag halt, so eine, wie nennt man sie, ist auch egal, heißt halt Messenger. Die hat vorne nochmal so eine vorgeschaltete Tasche mit einem Reißverschluss. Wenn ihr die aufmacht, sind da drinnen mehrere Fächer. Natürlich das große Fach, weil ihr die vordere Tasche aufgeklappt habt. Und dann sind 1, 2, 3, 4 Steckfächer, wo man Speicherkarten oder Akkus reinstecken könnte. Sind groß genug, auch für dicke Akkus. Und die sind farbkodiert. Das heißt, die haben nochmal so eine Zickzacknaht. 2 Taschen davon in Rot, 2 davon in Grün. Könnt ihr euch jetzt also selbst eine Logik einfallen lassen und sagen, die leeren Akkus packe ich zum Beispiel in diese roten Taschen. Dann auf der Seite zur Tasche hin sind nochmal Steckfächer. Das sind nochmal 4 Steckfächer, 2 davon übereinander. Auch hier wieder mit einer roten Zickzacknaht auf der einen Seite und mit einer grünen Zickzacknaht auf der anderen Seite. Dass man sich auch hier nochmal eine kleine Logik machen kann. Hier habe ich meine Akkus reingeschmissen zum Beispiel. Also das ist auch alles so ein bisschen mit Stretch gemacht. Also diese Einschiebetaschen. Das ist ein transparentes Netz, dass man also so ein bisschen dahinter gucken kann, was man da reingesteckt hat. Und das Ganze ist so ein bisschen Stretch gemacht. Super. Also sehr flexibel, kann man sich einteilen, wie man es braucht. Sehr gute Reißverschlüsse. Das sind nicht solche flimsigen Reißverschlussdinger, sondern schon ein bisschen dickere. Und da ist nochmal so ein gummistoffartiger Anfasser dran, dass man da sehr schön, ohne sich die Finger zu klemmen, das auf und zu machen kann. So. Dann haben wir die Taschenrückseite, also auf der hinteren Seite, wenn man den Deckel wieder zuklappt. Da muss ich mal hinten gucken, da gibt es einen Reißverschluss.
Du machst jetzt aber nicht den kompletten Review, den du schon aufgeschrieben hast.
Da haben wir eine Notebooktasche, und vor der Notebooktasche nochmal eine Tasche, wo man was reinstecken kann, also zum Beispiel ein Tablet oder sowas. Und es gibt viel zu entdecken bei dieser Tasche. Das habe ich mich gar nicht gesehen. Und zwar links und rechts von der Tablet-Tasche sind nochmal kleine Fächer, wo man ganz super Stifte zum Beispiel reinstecken kann. Also wenn man sich fragt, wohin mit dem Stift, da geht's. So, und dann hast du innen drinne das große Fach. Und das haben sie auch pfiffig gemacht. Diese ganze Tasche, die kannst du so ein bisschen enger zusammenfalten oder weiter auseinanderziehen, je nachdem, wie viel du da reinpackst. Und es gibt 3 Einteiler innen drinne. Und die muss man kurz erklären, die sind nämlich pfiffig konstruiert. Die sind auch mit so Klettflügeln, wie man das so von den Einteilern kennt. Aber diese Klettflügel gehen nicht über die volle Höhe, sondern die sind nur so, ja, wie lang mögen die sein? 3 Zentimeter oder so, vielleicht 4 sind die lang. Sodass man die sehr leicht mit den Händen so nach innen klappen kann und dann kann man die in diese Tasche reinstecken, ohne dass sie dauernd immer irgendwo hängen bleiben. Das nervt mich so bei anderen Fototaschen. Und unten am Boden ist nochmal ein Klett, der ist fest vernäht. Das ist nur so, ja, also es ist kein Flügel, der irgendwo hängen bleibt, wenn man den versucht hochzuziehen oder so, sondern der ist fest an diesem Teiler. Ja, schwer zu beschreiben, aber pfiffig gelöst. Und diese Einteiler lassen sich in mindestens drei Positionen einklappen. Also das, was das Stativ-Kamasutra für den einen ist, dieses Teiler-Kamasutra für den anderen. Man könnte es auch Teiler-Yoga nennen oder so. Du kannst ihn, wenn der voll ausgeklappt ist, ist der Einteiler über die ganze Taschenhöhe. Dann kannst du ihn einmal nach innen klappen, dann hat er nur noch so ungefähr die halbe Höhe. Also so flach umlegen. Und einmal nach innen würde ich sagen, ist er vielleicht drei Viertel hoch. Dann kannst du ihn flach umlegen, dann ist er halbe Höhe und bietet aber zusätzlich einen zweiten Boden, sodass man Sachen auf zwei Ebenen da drinnen stapeln kann. Oder man nimmt ihn einmal raus, faltet ihn ganz auf die andere Seite rum und dann ist er quasi nur noch ein Drittel hoch. Wenn man wirklich nur kleine Objektive unten irgendwo voneinander trennen will, geht das damit ganz gut. Also das Ding, das ist durchdacht. Und auf der Innenseite ist nochmal ein Fach, wo du ein Handy reinstecken kannst oder einen Reisepass oder irgendetwas. Und jetzt kommt's nämlich, wenn man sie zumacht, vorne ist so eine Metallsprossenleiter, sag ich dazu, dran. Weil je nachdem, wie breit sie ist, kannst du entweder in den obersten, in die obere Sprosse rein oder in die ganz untere Sprosse. Also je nachdem, wie viel man reinpackt, das passt sich an. Ist auch magnetisch, schnappt von alleine zu und zieht sich dann fest. So, und wenn du die jetzt umhängen hast, dann willst du vielleicht nicht immer diesen großen Deckel vorne aufmachen. Und deswegen ist obendrauf nochmal ein Reißverschluss. Den kannst du aufmachen, dann kommst du quasi an die obere Lage in dem großen Fach komplett dran und auch in das kleine Einsteckfach, wenn da dein Handy drin steckt oder ähnliches, ohne dass dir jetzt im Getümmel da irgendwelche Leute in deine Tasche und das teure Equipment reingucken oder sowas. Fand ich total praktisch. Habe ich ein paar Mal schon nutzen können. Vorne und hinten an der Seite gibt es nochmal so Einsteckfächer. Weiß nicht genau, wofür sie gedacht sind. Da kannst du auch dein Handy reinstecken oder irgendwas zum Schreiben reinstecken oder. Die lassen sich aber nicht zumachen. Das sind also offene Steckfächer. So, und dann hast du einen Gurt dran, ne? Und dieser Gurt hat sie nun auch schon wieder in sich. Ihr merkt schon, ich schwärme ein bisschen und das passiert bei mir selten.
Du könntest jetzt auch einfach sagen, wer noch mehr drüber wissen will, der möge sich mal auf deinen Blog einfinden, weil du hast ja schon sehr ausführlich drüber geschrieben.
Ja, aber das ist ja hier Happy Shooting. Also lass mich wenigstens noch sagen, dass du das Ding, während du es umhängen hast, sehr, sehr bequem in der Länge verstellen kannst, weil das ist hier, wer so ein Peak-Design-Gurt hat, der kennt das Ding schon, hier wie so ein Sicherheitsgurt und dann so ein Haken, den du hier aufmachst und zumachst. Du kannst auf beiden Seiten den Gurt anpassen von der Länge. Es gibt einen zusätzlichen Brustgurt noch, um das Ding festzuhalten, wenn du dir das auf den Rücken klemmst, dass es nicht wieder nach vorne rutscht. Und. Ziemlich geil. Design ist Gewöhnungssache. Ich nenne es eher ein modernes Design, ein modernes, kantiges Design. Ist jetzt nicht jedermanns Geschmack. Bei Tanja ist es direkt durchgefallen. Die mag eher so alten, rustikalen Lederscham. Ansonsten aber ein schickes Teil, mit dem du nicht auffällst und dem du nicht unbedingt ansiehst, dass es eine Fototasche ist, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Der Gurt, wenn du ihn diagonal trägst, könnte er für mich gerne ein bisschen ergonomischer sein, ein bisschen breiter, flacher oder ausgeschnitten, also mit so einem Bogen, wie bei diesem Slide-Gurt. Da gibt es ja so eine ergonomische Variante. Aber ansonsten, cooles Teil. Nicht ganz billig, weiß jetzt nicht, wo der Preis liegt auswendig. Ich glaube knapp unter 300.
Die liegt bei 259,99.
Ja, also 260 Euro. Gibt es in Grau und in so einem Braunton. Ich habe sie jetzt hier in so einem Grauton. Ich nenne es auch so Blaugrau. Das hängt immer ein bisschen davon ab, was für ein Licht drauf fällt. So wie so ein neutraler Jeansstoff. So ist das vom Look so ein bisschen meliert, grau meliert. Ich hätte sie gerne in Braun gesehen. Vielleicht würde sie mir dann noch besser gefallen von der Optik her. So finde ich sie sehr neutral und zurückhaltend. Also fällt man nicht wirklich mit auf mit dem Ding. Ja, habe ich schon allerhand mitgemacht. Habe ich schon 2 Pfund Kaffee drinne gehabt, als ich neulich in Essen war. Und zusätzlich zu Kamera und Objektiv, Schreibkram und anderem Gedöns. Ziemlich cool. Und das Pfiffige bei Peak Design ist jetzt halt, dass du dieses ganze System miteinander kombinieren kannst. Also wenn du zum Beispiel diesen Capture Pro Clip hast, da hat die Tasche an beiden Seiten, also auf der Vorder- und Rückseite ist eigentlich falsch, die Seiten links und rechts, gibt es so eine verstärkte Lasche, wo du diesen Capture Pro Clip dran machen kannst. Und dann kannst du eben die Kamera mal eben schnell von außen an die Tasche dran klippen, wenn du sie mal irgendwie schnell zur Seite stecken musst. Dann gibt es noch eine kleine Pouch, nennen sie die dazu. Das ist nochmal eine kleine Tasche. Die lässt sich auch in groß und klein zusammenfalten. Wenn ich sie groß aufmache, kriege ich mit ein bisschen gutem Willen auch meine EM1 da reingesteckt. Also das mag für unterwegs dann manchmal für den einen oder anderen schon reichen als Kameratasche. Die kannst du entweder direkt damit oben drauflegen in die Messenger oder du holst dir noch den Slide Lite von Peak Design und baust dir aus dieser Zusatztasche noch eine kleine Schultertasche. Also das ist, ich finde das schon stark. Also das hat mal angefangen alles mit so einem kleinen Pro-Clip, was ich mitgekriegt habe. Inzwischen haben die dann ein komplettes System aufgebaut. Finde ich ziemlich pfiffig, was die machen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dem Team von enjoyyourcamera.com, dass ich die Tasche mal hier jetzt ein paar Tage ausprobieren durfte. Fand ich toll. Hat mir viel Spaß gemacht.
Jetzt verstehe ich, warum du gesagt hast, das wird eine lange Sendung.
Du, das muss aber also, auch gesagt werden. Wie willst du das in 5 Worten sagen?
Nein, das ist völlig okay. Also Boris sagt, kauft die euch. Ich sage das auch und spart 5%, wenn er dann noch den Gutscheincode HappyShooting2016 bei der Bestellung mit eingibt.
Ja.
Tja, vielen Dank.
Genau, so ist das nämlich. Ja, wie willst du das kürzer machen? Also, wenn wir das jetzt nicht als Sponsorbeitrag gehabt hätten, hätten wir das als normalen Beitrag gehabt, dann hätten wir auch lange erzählt. Also, es ist.
Stimmt.
Das Ding hätte ich auf jeden Fall besprochen. Also, das bei dem Hype, den das gemacht hat bei Kickstarter, das ging ja nun gar nicht anders.
Nee, das ist richtig.
Und ich habe es jetzt tatsächlich halt schon einfach mitgehabt, nicht als Fototasche, sondern ich habe es jetzt mal, weil der Basti hat auch eine zum Ausprobieren und der sagt, er benutzt sie halt wirklich so als normalen Messenger und ich habe die jetzt auch mal mit zur Firma genommen.
Ich bin
vermutlich der Einzige, der bisher schon eine Urinprobe damit transportiert hat. Also auch das hat gut funktioniert.
Das ist super, dass du das auch noch sagst.
Ja, das muss man ja auch mal erwähnen.
Ja, ich muss mir die mal anschauen, weil ich habe immer das Problem bei Taschen, die zu viele Unterfächer haben, so für dies und für das, dass ich dann immer irgendwie da Sachen drin vergesse, weil habe ich die nicht mehr im Blick. Dann muss ich mir überlegen, dann muss ich anfangen zu überlegen, wo hatte ich jetzt das hingesteckt? Oder ich vergesse einfach, dass ich irgendwas habe, weil es da drin ist, irgendwo in der vierten Tasche von links und dann muss ich dann kaufe ich mir was neu und dann finde ich es in der Fototasche.
Beim Aufräumen findest du es dann
ein Jahr später in der Fototasche, ist mir auch schon so gegangen.
Ja, ja.
Naja. Passt da auch eine Großformatkamera rein?
Oh, das weiß ich nicht, ich habe ja keine.
Wieso? Wieso hast du keine Großformatkamera, Boris? Woran liegt's?
Ich habe ja immer noch keine.
Du willst aber eine.
Ich hätte gerne eine. Ich habe ja jetzt analog auch ein bisschen Blut geleckt, ist jetzt zu viel, aber ich habe da mal ein bisschen mit angefangen. Das macht mir auch Spaß. Ich würde da auch gerne ein bisschen mehr mitmachen.
Entschuldigung.
Kleines bisschen. Mittelformat aber hatte ich. Oder habe ich jetzt auch schon hier, weil, also Kleinbild dann nicht, das reizt mich nicht, weil Kleinbild habe ich digital und das ist auch alles in Ordnung, damit fange ich jetzt nicht mehr an analog. Aber Mittelformat fand ich schon mal ganz lustig, das hat Spaß gemacht. Ich mag dann allerdings eher so alte Kameras, habe ich jetzt auch hier. Das ist eben das, irgendwie gehört das für mich zusammen, jetzt eine moderne analoge, das irgendwie ist der Effekt dann weg. So, und jetzt war eben das Ding, nach dem Mittelformat reizt mich natürlich das nächstgrößere Format und das ist dann halt eben mal so ein Großformat, so ein 4x5, ne? 4x5 Zoll. Mhm. Das würde mich mal reizen, das zu machen und dazu hätte ich ganz gerne eine Großformatkamera und zwar so eine, ja, wie nennst du sie, Feldkamera oder?
Ja, es gibt die Fieldkameras, es gibt die Monorails, eher fürs Studio. Eine
Monorail will ich nicht, also ich will was zusammenklappbares.
Die Klappkameras gibt's.
Genau, ich will eine zusammenklappbare haben, aber nicht so ein Klappfalter, sondern eher, ja, das ist dann wahrscheinlich so eine Feldkamera mit einer beweglichen Standarte. Also, dass man wirklich alle Bewegungsfreiheiten hat an dem Ding. Sowas hätte ich ganz gerne. Das darf auch gerne eine alte sein, ne, mit einem Objektiv gerne dabei. Es geht mir nicht darum, jetzt einen super Schnapper zu haben und irgendjemanden zu übervorteilen und zu sagen, ja komm, für 50 Euro nehme ich sie dir ab. Darum geht's nicht. Also, die darf auch gerne ein bisschen Geld kosten. Sollte halt funktionieren. Und es wäre halt super, wenn aus der Community irgendwo ein Kontakt hergestellt wird zu jemandem, der sagt, ja, ich habe hier so ein Ding noch stehen oder von meinem Großvater geerbt oder was auch immer. Und die Kamera hat vielleicht sogar irgendeine Geschichte. Also sei es, dass sie schon irgendwas im Krieg dokumentiert hat oder dass der Großvater die sogar selbst gebaut hat, ne? Und dann irgendwelche tollen Ausstellungen damit schon hatte. Oder irgendjemand sagt, ja, das war schon eine Kamera, da war schon mein Urgroßopa mit durch Afrika oder weiß der Teufel. Also das irgendeine schöne Geschichte, eine Familiengeschichte, eine Abenteuergeschichte, irgendwie was Tolles. Und ihr könnt damit nichts mehr anfangen und sagt, Mensch, dem Boris da, dem tun wir mal was Gutes. Da bieten wir ihm das mal an, bevor wir das hier irgendwie auf eBay verschleudern. Und wenn mich das überzeugt und wenn mich das reizt, dann machen wir vielleicht sogar mal ein persönliches Treffen. Dann komme ich vorbei, hol die persönlich ab oder wir machen zusammen ein paar Fotos damit und haben einfach viel Spaß. Ihr erzählt mir die Geschichte und ich dokumentiere das Ganze auf meinem Blog. Da hätte ich einfach mal richtig Spaß dran. Einfach mal, ja, eine tolle Kamera und tolle Leute dabei kennenlernen. Das ist so mein Wunsch.
Tja, dann nehmt mal alle schnell Kontakt mit Boris auf.
Vielleicht klappt ja was. Muss ja irgendwo muss ja, was wünscht ja sein.
Ne? Ich wünsche es dir. Alternativ die Intrepid. Ne? Gibt es immer noch. Intrepid.co.uk.
Ja, das ist ja ein Neubau, ne?
Mal Intrepid, ja. Die haben auch eine Geschichte. Die haben einen Kickstarter gemacht.
Ja, aber das ist jetzt nicht das,
was ich meine. Die haben ja eigene Werkstatt jetzt aufgebaut dafür.
Das ist nicht ganz das, was ich jetzt meine. Das, ich honoriere das und finde das auch toll. Aber das ist, das hatte ich eingangs der Sendung ja schon kurz angeschnitten. Das Problem, eine Großformatkamera zu kaufen, das kannst du ja lösen, indem du ein Bündel Geldscheine nimmst und es draufwirfst. Also ich habe bei dir zum Beispiel und bei Moni gesehen, die Chamonix, die glaube ich direkt irgendwo aus China oder wo die herkommt, gebaut wird.
Ja.
Ich verstehe die Webseite nicht so ganz, wie man sich da die richtige Kamera aussucht und die zusammenstellt. Da gibt's, die ist so ein bisschen merkwürdig, die Seite. Mhm. Aber im Großen und Ganzen könnte man ein Bündel Scheine nehmen, die da hinwerfen und würde eine richtig, richtig schicke Kamera bekommen. Ohne Frage. Und das wäre auch so die Notlösung, die ich dann vielleicht machen würde. Aber schöner wäre es halt, wenn das so ein bisschen so eine echt alte Kamera ist, die wirklich schon was erlebt hat, wo vielleicht eben auch jemand schon mal was dran repariert hat oder so, die aber halt noch gut in Schuss ist, die halt funktioniert. Und wo man eben sagen kann, ja, damit wurden, was weiß ich hier schon, die Giraffen gezählt oder weiß ich nicht, die war hier schon und da schon oder eben hier im Krieg haben sie schon die Soldaten mit fotografiert oder keine Ahnung, irgendwas. Irgendwas so, weißt du, mehr so was
du Altes. Du setzt ja damit automatisch das Thema Großformatkamera mit alte Kamera gleich.
Richtig, das möchte ich gerne so. Mhm. So wie mit dem Mittelformat auch, da habe ich ja hier alte Kameras. Das ist eben, für mich ist das analoge Thema ein altes Thema. Das möchte ich da gerne so mit. Eine neue kannst du immer kaufen.
Das ist das wahrscheinlich Problem. Sehen wir es deshalb grundsätzlich unterschiedlich, weil für uns ist das ein höchst modernes Thema. Mhm.
Für mich halt genau nicht. Also ich gucke das quasi genau von der alten Seite, von der Historie an und hätte da eben Spaß. Nichts gegen moderne Kameras und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ich mir sowas dann auch mal hole, weil das hat ja durchaus auch seine Vorzüge und die sind ja auch schick und toll verarbeitet und so. Ja, aber ja, weißt du, es ist mehr so dieses Feeling, was? Es ist mehr so einen alten Jaguar, so mit Kotflügeln, ne? Als irgend so ein
neuen
Smart oder so. Ja, du weißt, was ich meine. So ein 30er Jahre, irgendwas. Eher so. Ne? Mehr Indiana Jahre Jones als Mission Impossible. So. Also eher so.
Also, Leute, schickt dem Boris eure Jaguars aus den 30er Jahren.
Genau. Also nehmt gerne Kontakt mit mir auf, boris@happyshooting.de. Da erreicht ihr mich am schnellsten. Und vielleicht kommen wir ja zusammen.
Sehr schön.
Würde mich freuen.
Ja. Der Helge hat was geschickt. Wir hatten ja mal irgendwie in den letzten Sendungen so Thema Belichtung und Lightroom und so weiter angerissen. Und er hat da noch einen Hinweis dazu, zu einer Funktion, die ich zwar kenne, aber irgendwie die nie präsent ist, wenn ich sie brauche. Und zwar, wie man die Belichtung zwischen verschiedenen Bildern angleichen kann. Also stell dir vor, du bist irgendwie unterwegs, was weiß ich, schießt eine Hochzeit, hast eben jetzt nicht die Kamera auf manuell, sondern machst jetzt halt mit der Automatik und dann werden die alle irgendwie ein bisschen anders belichtet. Und jetzt gibt's die Möglichkeit, dass Lightroom die Belichtung zwischen diesen Bildern für dich anpasst. Also abgleicht sozusagen. Also dann entsprechend halt mit der Exposure variiert, um die Bilder gleich hell zu machen oder die gleiche Belichtung zu machen. Da schreibt er, zu dem Thema Belichtungen und Lightroom habe ich eine Anmerkung. Ihr sagt, dass die richtige Belichtung wichtig ist und erlernt werden sollte. Dem möchte ich erst einmal unbedingt zustimmen. Wenn man nun aber doch, weil man es noch nicht zuverlässig kann oder eine kurze faule Phase hatte, der Automatik sein Vertrauen schenkt, dann hilft einem Lightroom hier immens weiter. Man kann natürlich nicht alle Einstellungen synchronisieren. Ich lasse die Belichtung bei der Synchronisation immer aus und nutze danach eine recht versteckte Funktion von Lightroom. Und zwar findet man im Menü unter Entwicklung, Einstellungen, Belichtung angleichen. Er sagt, das ist auf dem PC Steuerung Shift Alt M, auf Mac wahrscheinlich dann Command Shift Alt M. Das ist das Zauberkürzel für die Angleichung der Belichtung. Hier nimmt Lightroom die Verschlusszeit, Blende und ISO und errechnet die Belichtung für andere Fotos. Das funktioniert super, nicht bei Blitzlicht oder Änderungen der Beleuchtung und ist gerade für längere Bildstrecken ein tolles Feature. Kennen tue ich diese Funktion aus Versuchen mit Zeitrafferaufnahmen. Um hier zu verhindern, dass ich abgesoffene Flächen oder ausgebrannte Stellen im Bild habe, fotografiere ich hier gerne mit einer Automatik. Nach meinen Anpassungen und dem passenden Look wende ich dann im Anschluss diese Funktion an. Schon habe ich eine gleichbleibende Helligkeit im fertigen Video. Danke für euren Podcast. Ich höre euch noch nicht lange, aber ich bin super unterhalten durch eure Arbeit. Ja, Helge, ich muss die mal irgendwie, also ich kenne die, ich habe die auch schon mal irgendwann benutzt, aber dann wieder weggelegt und eigentlich nicht weiter benutzt. Und das passiert ja schon mal, dass man so Strecken fotografiert und dann halt die Kamera auf einer Automatik stehen hat, klar.
Wir hatten vor einigen Sendungen schon mal jemanden, der diesen Tipp irgendwie hatte und uns da was zu gefragt hatte, wie das funktioniert, und das wussten wir nicht. Mhm. Und da habe ich die Funktion kennengelernt und ich habe sie seitdem zweimal ausprobiert bei zwei verschiedenen Bildstrecken und es hat kläglich versagt. Und dann habe ich das wieder komplett verdrängt.
Echt?
Aber er schreibt ja hier auch, dass es nicht bei Blitzlicht funktioniert und beide Strecken, wo ich es ausprobiert hatte, hatten natürlich auch Blitzlichteinsatz.
Ja, Moment, aber dann hattest du Blitzlicht mit manueller Belichtung?
Natürlich.
Oder? Ja, dann ist es nicht. Der guckt sich ja nicht die Helligkeit im Bild an. Der guckt sich die Werte an,
die
du hast, deine EXIF-Daten. Der guckt sich deine EXIF-Daten an und
passt. Ich habe die Funktion wahrscheinlich einfach fehlinterpretiert. Ja.
Hast du.
Ja.
Der macht keine Analyse von deinen Bildern.
Das hatte ich so gehofft, dass er sich dann irgendwie anschaut, ja, hier muss ich ein bisschen heller, da muss ich ein bisschen dunkler und dann passt das.
Nö, das wäre dann dieses Autotone, was du da suchst.
Ja, das hat auch nicht so funktioniert.
Ja, das benutzt man ja auch nicht.
Ich war dann schneller von Hand.
Das benutzt man ja auch nicht.
Aber das ist interessant, wenn das bei den Zeitrafferaufnahmen, also bei Landschaftsaufnahmen, ich muss das mal im Auge behalten nochmal. Wenn ich habe ja hier noch ein paar Sachen, die ich ausprobieren will, dann werde ich mal ein paar Landschaftsbilder machen. Mit Automatik dann oder halt mit Blendenvorwahl. Und dann mal gucken, was passiert. Interessant.
Du, ich muss übrigens ein Lob an unsere Hörerschaft aussprechen.
Was denn?
Erst dachte ich so, warum will sich eigentlich niemand für den Villa-Workshop Technik anmelden?
Okay.
Weil das ist der Einzige, der bisher noch keine Anmeldung hat. Und dann dachte ich mir, nee, Moment, das ist eigentlich ganz cool, weil die Leute, glaube ich, langsam verstehen, dass die Technik ja nur zweitrangig ist bei der Fotografie. Also Technik ist schön zum Spielen, aber
macht Spaß.
Ja. Für gute Bilder brauchst du erstmal die Technik nur sehr zweitrangig, sondern du musst ein Auge haben, du musst lernen, wie man gestaltet, musst lernen, wie man mit Menschen umgeht, auch wie man Belichtung richtig macht, wie man die Farben schön hinbekommt und dann eben die gesamte Bildgestaltung, also die Komposition und so weiter. Und die Technik ist ein Thema, das am Rande von solchen Geschichten natürlich eine Rolle spielt, aber es ist halt nicht vorrangig das Thema. Und dann wurde mir klar, Mensch, eigentlich ist das Blödsinn, dafür einen Workshop anzubieten. Dann habe ich gesehen, dass unser ausgebuchtester Workshop der Mensch-Workshop ist. Also der war zuerst weg. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann nehmen wir jetzt den Oktober Technik-Workshop und verwandeln den in einen zweiten Mensch-Workshop. Also es wird dieses Jahr noch einen zweiten Mensch-Workshop geben hier in der Villa.
Okay, das heißt, dann schauen wir da etwas weniger intensiv auf das ganze Equipment und das ganze Drumherum, sondern kümmern uns mehr um den Mensch vor der Kamera, um Pose, Beleuchtung.
Es geht um den Menschen. Natürlich geht es dann auch darum, also es geht natürlich darum, wie man mit dem Menschen umgeht, wie man Bilder so bekommt, wie man das möchte beim Menschen. Das ist ja immer so, ne?
Psychologie.
Plötzlich wird's sozial, ne? Da musst du plötzlich mit deinem Subjekt reden und das kann ja schon mal Stress werden, ne? Ja, ja.
Nix da.
Und da ist natürlich am Rand die Technik nicht ganz unwichtig. Also um schöne Farben, schöne Hauttöne hinzubekommen, musst du dich natürlich ein bisschen mit der Technik auseinandersetzen. Um die Belichtung von Haut ordentlich hinzubekommen, musst du natürlich ein bisschen was mit der Technik zu tun haben und so weiter. Aber das wird dann nur Mittel zum Zweck und nicht mehr Selbstzweck. Und das finde ich ganz gut. Also wer da Bock drauf hat, im Oktober gibt es nochmal einen Termin für das Thema Mensch.
Finde ich gut. Finde ich immer ein bisschen reizvoller mit
und es gibt noch Menschen ein ganz neues Ding. Es gibt noch ein ganz neues Ding. Das ist mir vor 3 Tagen hier reingeflattert. Und zwar geht's in die Arktis. Dieses Jahr noch. Nach Grönland.
Ist das jetzt fix, ja?
Ja, das sieht sehr, sehr gut aus.
Okay.
Ende August, 23. bis 30. geht es
über
in
meinen
die Arktis.
Geburtstag.
Oh. Das wäre doch super, um deinen Geburtstag da zu feiern.
Kannst du mir mal schenken zum Beispiel.
Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Aber der Preis ist sensationell.
Nein, du musst mir also den Urlaub schenken, nicht den Preis.
Ach, das musst du mit deinem Chef klären.
Ja, ich weiß. Erzähl mal, Grönland. Nee,
Grönland auf dem Schiff. Das ist mir so ein bisschen reingeschneit. Ich bin da so ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Und zwar habe ich telefoniert mit dem Betreiber dieser Schifffahrtsfirma da. Wegen der Spitzbergen-Geschichte 2017, also nächstes Jahr. Und dann meinte der, er hätte da noch ein paar Plätze frei dieses Jahr im Ende August, 23. bis 30. August, Grönland. Ich so, wie erzähl? Naja, also in den Fußstapfen von Nansen. Das ist also Fridtjof Nansen, der Polarforscher, der war der Erste, der Grönland durchquert hat zu Fuß. Und also 1888 war das und der hat, das ist quasi so ein bisschen auf seinen Spuren, wir werden auch so ein bisschen auf seinen Spuren zu Fuß unterwegs sein mit Schneeschuhen und so.
Einmal durch Grönland?
Ja, nicht ganz, nein. Das ist keine Himalaya-Wanderung, Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Also ich rede hier von ein paar Kilometern oder so. Das ist auf der Ebene ganz gut zu schaffen. Es ist so ein bisschen Wildlife, also Beluga-Wale, Eisbären und so weiter, müsste man da eigentlich sehen. Im August ist es auch nicht so ganz so bitterkalt dort. Also es wird wahrscheinlich so um 0 bis plus paar Grad sogar sein.
Also so wie hier bei uns gerade.
Ja, Grönland hat halt, ich würde mal sagen, mit die schönsten Eislandschaften, die es hier überhaupt auf unserem Planeten gibt. Also einfach wunderschön. Was an dem Deal geil ist, der Flug Island nach Grönland und zurück ist gratis. Also man muss nur nach Island kommen. Das geht von hier aus relativ günstig. Und wir sind dann an Bord eines Viermasters mit 16 Kabinen. Also ein recht kleines Schiff. Und ja, das Licht ist natürlich der Hammer. Also die Sonne geht extrem früh auf und extrem extrem spät unter. Und geht auch nicht wirklich. Also die ist zwar dann weg, aber die ist dann, naja, ich sag mal, es ist immer noch irgendwie Dämmerung und das Eis ist einfach geil dort und ja, es ist so eine Sache, die mir, also so nah am Nordpol kommst du, glaube ich, nicht mal nächstes Jahr in Grönland, in Spitzbergen. Also das ist schon irgendwie, ich bin schon ganz, ganz hibbelig und habe dann sofort natürlich mal auf Tipps from the Top Floor Bescheid gegeben und so. Es sind jetzt schon ein paar Leute, die mitwollen. Ich kann im äußersten Falle 8 Leute mitnehmen. Also besser wären irgendwie 5 oder 6. Also wird eine recht kleine Gruppe werden. Und das Ganze inklusive dem Flug von Island, also man muss nach Island kommen, startet unter 3.000 Euro. Das ist Hammerpreis.
Ach, so ein Segelschiffchen, das macht mich schon an, ne?
Ja, also wer Bock darauf hat, möge sich bitte möglichst schnell bei mir melden mit einer E-Mail an chris@chrismarquardt.com. Und wer noch ein bisschen mehr dazu hören will, ich habe gestern ein Interview gemacht mit dem Menschen, der diese Geschichte designt hat, also diese Reise quasi zusammengestellt hat. Das ist ja Co von Korte, ein Holländer, der das schon seit ewigen Zeiten macht. Und der ist selber Zoologe und selber dauernd irgendwie in der Arktis unterwegs. Der hat da einfach auch nochmal so Zeug zu erzählen, das ist der Wahnsinn. Also ich habe den interviewt und habe das jetzt auch mal auf die Soundcloud gestellt. Also wer da Bock hat, Shownotes ist ein Link, der darf sich das auch einfach mal anhören.
Klasse.
Grönland im August für schnell Entschlossene. Also meldet euch.
Schön.
Lassen wir das Thema.
Schön, 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 schön.
Reden wir über was Angenehmes. Adobe.
Ja, dann versuch mal die Kurve zu kriegen. Adobe hat mir wieder den größten Bock geschossen, den man so schießen kann in der Softwareentwicklung.
Hat die haben Kundendaten gelöscht.
Ja.
Die haben ein Ei gelegt. Das ist so eine Sache, die macht man eigentlich überhaupt nicht. Also
nee, macht man auch nicht aus Versehen.
Auch nicht aus Versehen. Wenn ich auf einem Rechner, also angenommen,
erzähl mal kurz, was passiert ist.
Genau, ich wer das vorletzte, also jetzt gibt's Gott sei Dank ein Update dazu, aber wer das vorletzte Lightroom CC Update, und ich glaube, es ging da um Creative Cloud selber, also
den 6er Update gab's nicht.
Genau, also das CC Update installiert hat auf seinem Rechner, dem wurde im Root Verzeichnis, also da wo die Platte anfängt quasi, wurde die erste versteckte Datei oder beziehungsweise das erste versteckte Verzeichnis wurde gelöscht.
Es musste nicht mal versteckt sein. Es ging der kleinste Dateiname war es.
Der kleinste Dateiname.
Und auf dem Mac ist das halt ein Verzeichnis, was mit Punkt heißen kann. Das muss aber nicht. Mit
ist Punkt aber im, sind sie im versteckt. Rot eigentlich üblich.
Genau.
Und das hat dann besonders Leute erwischt, die irgendwie Backblaze als Backup-Programm haben, weil das da im Root irgendwie sowas ablegt.
Ja, weil
aber jetzt könnte jedes beliebige Verzeichnis sein, mit Kundendaten, mit,
das also. Kann auch, wenn das nicht da ist, kann es auch ein Time Machine Backup Verzeichnis sein.
Zum Beispiel.
Also egal was. Und wenn da keine versteckten Verzeichnisse liegen, ist es eben das mit dem kleinsten Dateinamen. Und, also das ist erstmal das, was passiert ist. Das Update hat dieses Verzeichnis einfach mal gekillt. Die Daten waren dann weg. Und ich bin nun ein Softwareentwickler, also ich komme aus der Branche.
Und sowas tut man einfach nicht.
Ich kann euch sagen, das tut man nicht und man tut sowas auch nicht aus Versehen. Und es würde mich tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich schweigen könnte, von daher wird Adobe mich nicht kontaktieren, aber mich würde tatsächlich interessieren, wie es zu so etwas kommen kann. Ein Installationssatz, irgendetwas, was ein Programm auf eine Festplatte installiert, das darf gerne nachschauen, ob es genügend Platz hat. Dazu muss es eben nachschauen, wie viel Platz auf der Platte belegt ist. Es darf Dateien dort hinauf kopieren, weil es bringt da logischerweise irgendwelche Dateien mit. Und es darf auch gerne die Festplatte abscannen nach vorhandenen Installationen, um eben zu sagen, ich muss jetzt hier irgendwie ein Zielverzeichnis finden, um da irgendwie das Update drüber zu bügeln. Das kann man schon mal machen. Unter Windows gibt es eine Registry, die gibt es halt in der Form auf dem Mac nicht. So, aber auf keinen Fall, überhaupt gar niemals, darf man irgendein Verzeichnis einfach ungefragt löschen. Es geht halt einfach mal überhaupt nicht. Und also wie sowas aus Versehen passieren kann, da muss irgendjemand so einen Bock missgeschossen haben. Und ich frage mich allen Ernstes, ob Adobe überhaupt noch irgendetwas mal ausprobiert, bevor sie es auf die Menschheit loslassen.
Also das ist ein ganz klares Zeichen für höchst mangelhafte Flugsicherung.
Absolut.
Flugsicherung.
Ja, Qualitätssicherung.
Qualitätssicherung. Ich war gerade beim Thema Fliegen.
Ja, das passt
Qualitätssicherung aber auch dazu. Ist einfach gruselig, ja.
Also das ist ein Rand, der darf auch wirklich mal in die Welt getragen werden. Das geht einfach mal gar nicht. Und wenn das der Punkt ist, den Adobe meint mit, wir können jetzt schnelle Updates zur Verfügung stellen, wenn ihr ein Abo habt. Also nach wie vor, seit es dieses Abo gibt, hat Adobe mir nicht einen einzigen Grund gegeben, warum ich ein Abo abschließen sollte, weil sie haben eigentlich nur einen Bock nach dem anderen geschossen damit. Es ist wirklich nicht zu fassen.
Es tut so ein bisschen weh. Es schreit danach, dass da irgendwie übelste Sparmaßnahmen im Hause Adobe stattfinden, weil sowas darf nicht passieren.
Das darf nicht passieren.
Absolut. Das ist so ein bisschen, hier Praktikant, mach mal den Installer.
Ich frage mich wirklich, wo da im Augenblick die Prioritäten liegen. Jetzt kann man natürlich noch positiv gesonnen sein und sagen, ja, die Prioritäten liegen vielleicht auf einer kompletten Neuentwicklung und sie müssen jetzt hier das noch am Leben halten, um die Abonnenten irgendwie bei Laune zu halten oder so. Aber es ist alles keine Entschuldigung.
Nee.
Das geht nicht, weil damit verlierst du Kunden, damit vergraulst du sie und du gewinnst zumindest keine neuen. Also für mich ist es wieder ein Grund, das nicht zu kaufen. Ne, es ist einfach, also so ein Abo da abzuschließen. Und ich finde es halt insofern schrecklich, weil man verliert einfach auch das Vertrauen in das Unternehmen. Weil ich meine, das ist eine Software, mit der du irgendwie dein halbes Leben an Fotografie verwaltest, deine Aufträge verwaltest, wenn du das geschäftlich machst, oder eben halt deine Erinnerung verwaltest, wenn du das privat machst. Und wenn du jetzt tatsächlich anfangen musst, Angst zu haben, irgendein Update einzuspielen, weil wer weiß, was die jetzt löschen. Ne, vielleicht merkst du das erst im halben Jahr, dass irgendwas Wichtiges weg ist. Und das ist, das ist schon nahezu der Worst Case, der in einem Unternehmen passieren kann. Und, boah.
Ich frage mich auch, warum das nicht mehr Furore gemacht hat, weil das ist ja, das ist so ein bisschen wie, egal, stell dir vor, du hast auf deinem Rechner ein Verzeichnis mit wichtigen Geschäftsdaten, und dann kommt so eine Software her und beim Installieren wirft es einfach mal das komplette Verzeichnis mit diesen Daten. Ja. Das geht nicht, das geht einfach nicht.
Das hatte einer geschrieben, im Forum oder in so einem Kommentar zu dem Problem, hat geschrieben, ja, er hat halt auf seiner Festplatte ein Verzeichnis, das lässt er mit einem Leerzeichen anfangen, damit das immer nach oben sortiert ist, alphabetisch, wo seine Auftragsdaten drin sind. Seine Kundenaufträge. Und das war weg hinterher. Er konnte es wieder herstellen, weil er halt ein Backup davon hat, aber ja, mein Gott. Das darf einfach nicht. Und da, ich meine, das löst halt dann diese Angst aus. Und dann lädst du halt irgendwelche Updates nicht runter, was auch wieder blöd sein kann, weil dann natürlich auch irgendwelche Sicherheitspatches nicht reinkommen und so. Also Adobe, wirklich, das wäre jetzt mal wert, eine Stellungnahme da abzugeben und zu erklären, wie ihr verhindert, dass sowas zusätzlich passiert. Ob das unter Windows auch passiert ist, weiß ich nicht. Ich habe bisher vom Mac davon gehört. Es kann sein, dass es den Mac-Installer betrifft, ich weiß es aber nicht.
Egal, lass uns den Rant beenden.
Fürchterlich.
Ja, das ist echt fürchterlich. Du, Boris.
Schöner ist das, was Ralf gefunden hat.
Was ist 16,5 Kilo schwer, hat 21 Zentimeter Durchmesser und ist 42 Zentimeter lang?
Da rede ich hier nicht in der Öffentlichkeit drüber.
16,5 Kilo? Es handelt sich um das, was Ralf gefunden hat.
Richtig. Mann. Es geht um eine lange Brennweite, nämlich um 1000 Millimeter, also 1 Meter Brennweite von Carl Zeiss. Und jetzt habe ich auch. Ich habe eine Russentonne, die hat auch 1 Meter, aber meine Russentonne hat eine Offenblende von F10, realistisch tatsächlich F11, wegen des Lochs in der Mitte. Dieses hier hat eine Offenblende von 5,6. Ist ein Carl Zeiss. Das ist
hell für ein 1 Meter
Objektiv. Das ist verdammt hell. Das ist ein Carl Zeiss 1000 mm F5.6 Mirotar. Davon gibt es nur 28 Exemplare. Ja. Und auf eBay kann man das zum Schnapperpreis kriegen von $30.000.
Mm.
Roundabout. Nicht ganz.
Naheinstellgrenze 12 Meter.
12 Meter. Okay.
Ja, gut, andererseits kannst du mal überlegen, wie groß die Dinge sind, wenn du tatsächlich bei 1 Meter Brennweite fotografierst.
Ja. Ja, und ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob einer der Hörer so viel auf der Kante liegen hat, aber 28 Stück, das ist, glaube ich, auch mehr ein Sammlerexemplar. Warum nicht?
Ich habe kurz. Hübsch. Also, wenn man sich das Bild anschaut, dann sieht man. Dieses Objektiv, das sieht eigentlich ganz normal aus. Dann fällt einem hinten dran auf, dass der Anschluss so winzig ist. Und dann wird dir erst klar, wie das mit Kamera aussehen muss, weil das
das ist ein Monster. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich mitbieten soll. Hab dann ganz kurz mit der Bank telefoniert und
haben gesagt, mache ich nicht.
Nee, haben gesagt, du hast keine Kreditkarte mehr bei uns, geh weg.
Das ist ja doof. Ja. Es gibt dann übrigens nur so als Hinweis in dem Objektiv, wenn man doch noch ein bisschen länger braucht, es gibt immer noch auf eBay das NASA-Spiegelobjektiv mit 2540 mm und Blende 8.
Ja, auch schön.
Das ist preislich ähnlich.
Und der Chat ergänzt noch, Canon hatte mal ein 1200 mm 5.6 im Programm. Gab es wohl auch nur eine Handvoll. Ich kenne aber den Preis nicht. Und eine weitere Ergänzung aus dem Chat, ein Canon 1300 mm aus den 60ern ist bei eBay mal um 20.000 weggegangen. Also das ist ja dann schon ein Schnäppchen. Ne? Mhm. Oder 1200, sagt er. Also wahrscheinlich das 1200er. Ja. kann man schon Geld für lassen. Die Russentonne war mit, glaube ich, unter 300 Euro dagegen etwas günstiger. Ja.
Ja, es gibt eine andere Möglichkeit. Man kauft sich gar kein Objektiv und nimmt sein Smartphone.
Und macht Selfies?
Und macht, fotografiert eine Hochzeit. Hat uns der Carsten...
Das kann man auch machen, ja.
Hat uns der Carsten geschickt. Der hat auf seinem Blog einen Beitrag zu dem Thema. Der indische Fotograf Sefi, wie heißt er jetzt? Ich weiß nicht, ob er indisch ist, aber...
Sefi Bergerson.
Nee, das klingt nicht indisch.
Klingt nicht indisch, aber der
hat eine indische Hochzeit fotografiert. Genau, mit dem iPhone.
Die geht über mehrere Tage, da hat er eine Reportage gemacht. Porträts und Reportage. Mhm. Und die hat er mal komplett mit dem iPhone 6S fotografiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Marketing-Stunt ist. Aber kann man ja mal ausprobieren. Und man sagt ja auch immer, es kommt ja mehr auf die Komposition und den richtigen Augenblick und den Blickwinkel und so weiter an. Und das stimmt ja auch. Und natürlich, und das haben wir auch immer wieder gesagt, kann man schon mit so einem Smartphone heutzutage verdammt gute Fotos machen. Und das hat der Herr Bergerson hier einfach mal ausprobiert. Und ich finde, also auf der Seite ist auch so ein Video zu sehen, wo Ergebnisse drin sind und so ein bisschen O-Ton von ihm. Ich finde die Ergebnisse durchaus toll. Das sind richtig schöne Fotos, die er da gemacht hat.
Ja, ist halt wieder eine Sache, ne? Das Auge und die Technik. Also gutes Auge hilft dir natürlich schon enorm weiter, wenn du das einfach geschult hast, wenn du mit einer Kamera gut komponieren kannst, kannst du es mit jeder Kamera.
Ja, und du musst dann eben statt Blitzlicht mal mit Dauerlicht arbeiten oder dir das richtige Licht suchen, also die Location mal wirklich scouten und sich angucken, wo funktioniert das hier ganz gut.
Und dann kann man schon schöne Sachen machen. Wobei der jetzt nicht nur gestellte Bilder gemacht hat, also der hat jetzt nicht nur hier die hier Braut und Bräutigam im Weizenfeld und so, sondern der hat auch richtig während die gefeiert haben, also richtige Actionbilder, Doku. Reportagebilder, genau. Doku gemacht, genau. Also alles so ein bisschen, wie es halt ist bei einer Hochzeit.
Ein Weizenfeld weiß ich auch gar nicht, ob da in Indien so viele von sind.
Och, Indien hat alles.
Okay.
Indien ist groß. Da wächst auch Weizen, davon kannst du ausgehen.
Was man allerdings natürlich ein bisschen dazu sagen muss, um es so ein bisschen wieder zu neutralisieren. Das ist eine indische Hochzeit gewesen. Die sind farbenfroh, die sind pompös. Und das ist auch nicht irgendeine indische Hochzeit gewesen, sondern das ist auch eine sehr, sehr tolle Hochzeit offenbar gewesen. Ich glaube nicht, dass alle indischen Hochzeiten so sind. Und es ist so eine typische Magazinbraut und Magazinbräutigam. Also sie sehen einfach auch sehr, sehr gut aus, sind toll zurechtgemacht. Ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt die Visagisten bestellt hat, ob jetzt das tatsächlich so war und der Fotograf nur dazugekommen ist oder ob er da mit dem ganzen Team angereist ist, das weiß ich auch nicht.
Also die Tatsache, dass er das nicht nur fotografiert hat, sondern dass auch noch eine Doku ist, wo er dauernd drin ist, lässt schon darauf schließen, dass da jemand mit ihm war, der das dann auch nochmal dokumentiert hat.
Ja, klar. Also da gehe ich mal von aus. Das muss man immer ein bisschen mit dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt auf irgendeine Dorfhochzeit geht und dann mit dem iPhone solche Fotos macht, sondern es gehört natürlich auch immer ein bisschen das Umfeld mit dazu. Das muss man einfach so sagen.
Das hilft natürlich, klar.
Ja, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz kannst du auch auf so einer Location mit so ein paar ganz, ganz schreckliche Fotos machen. Und hier sieht man, finde ich schon, dass er auch ein Auge hat. Also von der Bildaufteilung und von dem Moment und von dem Licht. Das finde ich schon schön getroffen. Bei einigen Bildern hätte ich mich dann schon gefragt, wie hätte das jetzt wohl ausgesehen mit einem besseren Equipment, wenn er vielleicht von dem Standort, wo er offenbar nur stehen konnte, wenn er da jetzt eben doch mit einer anderen Brennweite hätte arbeiten können, hätte er wahrscheinlich noch mehr rausholen können. Aber ja, es zeigt mal, wohin so die Reise geht. Ne? Das ist ja, haben wir ja schon mal gesagt, es werden immer mehr Fotos mit Smartphones gemacht und immer weniger tatsächlich mit richtigen Kameras. Ne? Mhm. Also richtig in Klammern, Sternchen, was ist denn eine richtige Kamera?
Genau, was ist denn eine richtige Kamera?
Ja, kann man auch drüber
was diskutieren. Was ist denn eine wichtige Frage, was ist denn eine richtige Website?
Was für ein Stichwort?
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Yay! Das war doch ein Übergang, ne?
Das war mit der Keule, du.
Ja, wir sind nämlich wieder unterstützt von Jimdo. Jimdo, das sind die mit den Jimdo, ich, das, aber ich sagt Jimdo, weil das steht ja mit dem O hier. Hm. Jimdo.de. Ja, wo man sich Webseiten bauen kann für seine Fotos oder für seine, für sein Business, inklusive Shop und so weiter. Mit dem Code Knollepolle kriegt er sogar noch 20%, dann kostet die im Monat nicht mehr 5 im Pro-Paket, sondern nur noch 4 €. Oder ihr versucht's mal gratis. Und wir haben natürlich, wie immer, fragen wir rum, hat jemand eine Website, die wir hier vorstellen können? Und es gibt wieder eine Website. Und zwar schreibt der Stefan: Hallo, lieber Boris, lieber Chris, wisst ihr eigentlich, dass ihr bald euer 10-jähriges Jubiläum feiert?
Da hat er recht.
Jedenfalls kann ich mich dunkel erinnern, dass 2006 das Ganze losging. An dieser Stelle möchte ich mich erst ganz herzlich bei euch bedanken. Immer noch ein fantastischer Podcast, nicht gealtert, immer aktuell und immer interessant. Der Podcast nicht, aber wir.
Ich alter nicht, habe ich gar keine Zeit für.
Ein großes Dankeschön dafür, habe übrigens wirklich alle Folgen gehört.
Geil.
Wow, das ist gut. Vielleicht hat mich euer Podcast auch inspiriert, ab 2009 eigene Fotokurse anzubieten. Inzwischen habe ich auf Jimdo umgestellt. Gegen eine kritische Betrachtung habe ich nichts einzuwenden. In diesem Sinne weiter so, wir werden zusammen alt. 3-1 Happy Shooting. Helle Grüße, Stefan. Ja, der Stefan, Inspiration ist schön. Und Konkurrenz belebt das Geschäft. Deshalb haben wir auch kein Problem, das hier vorzustellen. Fotokursmainz.de mit einem Bindestrich zwischendrin. Also fotokurs-mainz.de ist die Website vom Stefan. Und ja, er hat in Mainz eben, oder in Mainz, Bingen, Wiesbaden, Frankfurt bietet er Fotokurse an. Und die Website ist, ja, kann man nicht viel sagen. Es ist eine passende Website, die finde ich gut. Er bietet dir Unterkategorien im Menü an, also Menü klappt so beim Drübergehen auf, wo man sehen kann, was er alles anbietet. Es ist schön gegliedert, es ist einfach zu finden. Er hat so rechts so ein Sidebar, wo die aktuellen Termine immer drinstehen. Hat eine Über-mich-Seite mit einem Bild von sich.
Yes. Fand ich auch schön.
Genau, da sieht man ihn auch. Da schreibt er ein bisschen was über sich. Das finde ich immer hilfreich. Hat eine Seite über die Preise. Hat
mit einem witzigen Bild dabei.
Hat ein witziges Bild dabei, ja. Hat eine Seite mit so ein paar Bilder über die Kurse, dass man auch mal so eine Idee bekommt, wie es da aussieht. Eine Kontaktseite, die eine Telefonnummer hat, zwei sogar, ein Kontaktformular. Ich vermisse, da ist noch eine E-Mail-Adresse. Muss man wahrscheinlich mal im Impressum schauen. Da ist eine, ja. Würde ich noch in die Kontaktseite reintun, die E-Mail-Adresse. Formulare sind immer schön, aber ich finde Formulare haben zu oft nicht funktioniert in der Vergangenheit. Ich glaube zwar, dass die Jimdo-Formulare super funktionieren, aber...
Ja, das Problem sind dann, wenn du Adblocker und sowas hast, das kann schon mal sein, dass die dann irgendwelche Buttons wegblocken oder so.
Genau, also am besten ist immer noch tatsächlich hier, schickt mir doch eine E-Mail, macht die da rein. Übrigens auch ohne, sehe ich gerade im Impressum, auch ohne diese Verschandelungen, Metz, Klammer auf, Ad, Klammer zu, Fotokurs, meinst du?
Bringt gar nichts.
Bringt überhaupt nichts, weil die diese Spammer... Das ist eine ganz leichte Übung für so einen Bot. Das können
sie seit 30 Jahren fixen, ja.
Das ist eine ganz leichte Übung für so einen Bot, das zu filtern und da eine richtige E-Mail-Adresse draus zu machen.
Seit 30 ist das übertrieben, aber seit über 10 Jahren kriegen die das raus.
Locker, die können ja mittlerweile auch alle möglichen Captchas lösen. Es gibt kaum noch ein Captcha, was so ein Bot nicht...
Es versucht sich gerade ein Bot auf meine Webseite einzuloggen seit ein paar Tagen und nimmt einfach alles, was es irgendwo auf dem Server findet. Auch Dateinamen von Bildern.
Ach so, ja, das ist ja auch so. Das ist mittlerweile üblich. Aber egal, auf jeden Fall ist das hier runde Geschichte, funktioniert, sind schöne Bilder drin. Viele Bilder finde ich auch immer ganz gut, weil Fotos erzählen natürlich mehr Geschichten als jetzt nur.
Ganz schön gemacht.
Nur Schrift. Insofern cool. Also wer da mal in Mainz, Bingen und Umgebung bei ihm einen Fotokurs machen will, macht das. Ansonsten kommt zu uns.
Ja, ach, Stefan kann ja auch mal Kontakt zu mir aufnehmen. Vielleicht machen wir mal zusammen was. Gehen wir mal zusammen ein bisschen fotografieren. Schauen wir mal, wenn das zeitlich mal passt. In Mainz war ich noch nicht.
Genau, wir bedanken uns bei Jimdo für die nette Unterstützung.
Sehr schön.
Der Christoph hat eine Frage. Magst du mal vorlesen?
Moment, ich muss mal für die Nachhörer eine Marke setzen. So. Lieber Chris, fängt an. Lieber Chris und Boris, in der Folge 440, glaube ich, hatte Boris von seinem neuen Rechner und seinem Software-Setup gesprochen, wie da lautete, dass er Lightroom 6, die Desktop-Version, zusammen mit Affinity Photo verwendet. So auch ich. Nun wollte ich Boris fragen, wie er denn den Workflow gestaltet. Es ist ja so, dass ein von Lightroom aus in Affinity Photo bearbeitetes, mehrlagiges Dokument in .afphoto abgespeichert wird. Das ist der Dateiname, die Extension hinten dran. Dieses kann ärgerlicherweise nicht von Lightroom gelesen, geschweige denn erkannt werden. Das ist ein großes Problem, für das ich noch keine Lösung gefunden habe. Wisst ihr einen Weg? Besten Dank, Chris. Tatsächlich habe ich nicht in .afphoto abgespeichert, sondern Affinity Photo kann ja PSD-Dateien öffnen. Das heißt, ich kann ja entweder ein TIFF oder ein PSD hinschicken und das auch als TIFF wieder abspeichern. Das war bisher kein Problem. Was ich dabei nicht gemerkt hatte, was Chris aber bemerkt hatte und mich darauf hingewiesen hatte, dass dann keine Layer abgespeichert werden. Also die Layer gehen verloren und das wird dann zusammengefasst auf eine Ebene.
Und die automatische Integration, dass das nachher automatisch wieder nach Lightroom zurückkommt, ist da erstmal auch nicht gegeben, sondern man muss nachher Lightroom noch sagen, guck noch mal in dem Ordner nach neuen Dateien.
Doch, das hatte ich. Also die Datei die Datei ist schon aufgetaucht, wenn ich gesagt habe Edit in und dann ging auf in dem entsprechenden Format.
Als PSD dann?
Als PSD oder als TIFF, ja, eins von beiden. Das war notwendig, sonst geht diese Integration nicht.
Okay, alles klar.
Und dann hatte ich halt ganz normal bearbeitet. Ich hatte aber bisher keinerlei Bearbeitung mit mehreren Ebenen oder wo es mir jetzt wichtig gewesen wäre, die Ebenen zu halten. Deswegen war mir das nicht aufgefallen. Und Christian, hattest du das gesagt in dem Podcast, dass dann die Ebenen verloren gehen? Das habe ich dann direkt hier mal live ausprobiert und siehe da, geht tatsächlich nicht. Und wenn man die Ebenen behalten möchte, dann nimmt man halt dieses AF-Foto-Format und das kann halt Lightroom nicht. Oder man nimmt eben TIFF oder PSD mit Layern und das funktioniert dann auch nicht. Das geht halt nicht mit der Integration mit Lightroom. Warum das da klemmt, warum das nicht geht, weiß ich nicht. Weil PSD sollte es eigentlich können. Also auch Affinity Photo beim Speichern. Bin ich mir nicht ganz klar. Ich hatte denen mal da so eine Support-Meldung gegeben, aber da haben sie jetzt halt nicht direkt darauf reagiert. Das schreiben sie auch, dass sie jetzt nicht auf jede Support-Meldung antworten können. Ich kann also nur hoffen, dass das Problem bei denen irgendwie bekannt ist und dass die dann eine Lösung dafür finden. Wenn das zu lösen ist, das weiß ich halt nicht, ob da sich Lightroom irgendwie sperrt.
Ich versuche das ja gerade mal. Nee, du hast recht, das funktioniert tatsächlich. Das Ding kommt hier an, wenn ich jetzt hier mal das Original wieder öffne. Ich will das jetzt nochmal kurz hier testen.
Es gab ja auch ein paar Updates zwischenzeitlich, aber ich glaube, daran hat es nichts gemacht.
Nee, die Layer fliegen dann raus. Also es speichert keine, ich habe es jetzt mit TIFF hier probiert.
Ja.
Das Ding speichert keine TIFF-Datei mit Layern ab. Das ist aber natürlich im TIFF-Standard sind Ebenen definiert. Und ich kann mir nur vorstellen, dass die ihren AF-Foto, ihr eigenes Format irgendwie pushen wollen. Dass da natürlich so eine saubere Integration dann ein bisschen dran krankt, weil du kannst ja eine PSD oder eine TIFF-Datei, die du in einem Adobe-Produkt gemacht hast und mit Ebenen abgespeichert hast, kannst du natürlich dann hier in Lightroom rechtsklick und öffnen in und dann sagen, nimm das Original, dann hast du auch die Ebenen
noch. Ja, ist alles wieder da dann, genau. Nee. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe halt immer noch einen Photoshop, ich habe noch einen CS5, auf das ich ausweichen kann. Das habe ich auf dem neuen Rechner noch nicht installiert, aber auf dem alten ist es noch drauf. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe. Wenn ich wirklich mal sowas machen müsste mit mehreren Ebenen, würde ich wahrscheinlich dann doch wieder auf Photoshop zurückfallen müssen. Oder ich müsste eben sagen, naja gut, dann mache ich jetzt halt eine Bearbeitung, speichere das mit mehreren Ebenen in irgendeinem Parallelverzeichnis dazu, dass ich weiß, ich habe es halt noch und speichere es mir dann aber trotzdem nochmal als Ein-Ebenen-TIFF und ziehe mir das dann nach Lightroom rein. Ist vielleicht umständlich, aber es ist jetzt bei mir auch nicht so, dass ich jedes oder jedes zweite Bild mit dem Photoshop bearbeiten wollte oder müsste. Das sind tatsächlich eher Ausnahmen. Mhm. So Sachen. Auch ich habe in letzter Zeit es immer wieder dazu benutzt, wenn ich dann so Panoramen hatte. Dann habe ich das halt bisher dann eben mit Photoshop gemacht, um Panoramen zu stitchen. Das würde ich dann zukünftig wahrscheinlich mal mit Affinity Photo ausprobieren. Und da brauche ich jetzt aber auch nicht die Ebenen, sondern da interessiert mich dann das fertige Panorama, solche Sachen.
Es ist halt dann schwieriger hinterher noch so Änderungen zu machen,
natürlich.
Weil du erst später merkst, dass du halt hier eine Ebene doch noch woanders hättest hinschieben müssen.
Ja, es sind so Sachen, wenn du so, wie wir jetzt für unsere Workshop-Bilder machen, wenn wir Text drauflegen noch oder sowas machen, dann ist natürlich praktisch, wenn die Layer noch da sind, weil dann kann man, wenn man das nochmal im anderen Layout braucht, dann kann man es nochmal anders anordnen und so.
Genau.
Das ist dann halt ärgerlich.
Na gut.
Tja.
Der Kilian hat eine Frage. Der Kilian ist der von den Bigger Picture Cards. Und der fragt, hallo ihr zwei, ich nochmal, ich hätte eine Frage, von der ich hoffe, ihr beide könnt etwas Licht ins Dunkel bringen. Thema Model. An diesem Wochenende habe ich zum ersten Mal ein Shooting für einen Kunden, bei dem ich die Models, in diesem Fall ein Male Model, organisieren, sprich buchen muss. Über die Fotocommunity wurde ich recht schnell fündig und habe drei Herren per Mail angeschrieben, einer davon wird es werden. Soweit, so gut. Aber wie läuft das im Prinzip ab? Sollte ich mit dem Model nicht einen Vertrag machen, die Rechte an der Bildverwertung vorher schriftlich festhalten, den Verwendungszweck, die Dauer und vor allem das Honorar? Und beim Honorar noch die Frage, wird das bar nach Ende des Shootings bezahlt? Wie sind eure Erfahrungen? Was ist üblich, wenn der Fotograf das Model für einen Job bucht? Wäre schön, wenn ihr das in der nächsten Sendung kurz besprechen könntet. Das Shooting ist am kommenden Samstag. 3, 2, 1, Happy Shooting. Jetzt habe ich es auch mal geschrieben. Viele Grüße, Kilian. Ja, da kann ich einen Workshop im Schlossgespenster-Workshop kann ich da empfehlen. Also, das hilft ihm jetzt für Samstag
nicht. Das hilft ihm für Samstag nicht, aber alle anderen, die das interessiert, da wird das nämlich auch ein ausführliches Thema sein.
Ja, aber jetzt mal kurz, also können wir natürlich trotzdem hier beantworten. Ja, wie läuft das vom Vertragswerk her ab, Boris?
Ja, also egal, ob jetzt Schrift mit Geld oder nicht, bei ohne Geld ist es meistens TFP, also Time for Prints oder heutzutage dann Time for Photos.
For Pictures.
For Pictures. Das heißt, das Model stellt seine Zeit zur Verfügung und eine Visagistin stellt vielleicht ihre Zeit zur Verfügung und du als Fotograf stellst deine Zeit und dann eben die entstandenen Fotos zur Verfügung, sodass das Model diese Bilder für sich selbst benutzen kann, also für ihr eigenes Portfolio. Genau, für ihr Portfolio, um sich eben anderen Fotografen auch vorzustellen. Oder die Visagistin, damit sie eben zeigen kann, was sie auf, was sie drauf hat, um für sich zu werben und so weiter. Und was man dann erlauben möchte und was man nicht erlauben möchte, das ist völlig frei. Also da gibt es keine Regeln, sondern das bestimmst du als Fotograf mit deinem Model oder der Visagistin, wie man das machen möchte.
Das ist aber jetzt aber nur so bei unbezahlten Shootings. Jetzt ist das ja so ein kommerzielles Shooting.
Ja, da gibt es ja aber auch irgendwelche Absprachen. Also das ist ja klar, dass vielleicht irgendjemand Fotos haben möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob er die Bilder haben möchte oder das Model sie haben möchte. Aber einer von beiden möchte ja etwas und der andere gibt etwas dafür. Wenn es dann keine Zeit ist, ist es halt Geld und Zeit. Das muss ja auch geregelt sein. Und so egal was, es macht natürlich Sinn, einen Vertrag zu machen. Da gibt es, wenn ihr im Internet bei TFP zum Beispiel sucht, dann sucht ihr mal nach TFP-Vertrag oder sucht nach Foto und Vertrag.
Ralf im Chat hat einen ganz praktischen Link hier gepostet, und zwar einen Modelvertrag in der Wikipedia.
Ach, das
da
ist ja praktisch.
Also ein Modell für einen Vertrag. Das ist nicht jetzt dieser, der alles ist richtig Vertrag, sondern man muss sich das natürlich angucken und anpassen für die eigenen Bedürfnisse, aber das ist zumindest mal eine gute Ausgangsbasis, ja.
Und es ist halt hilfreich, wenn man jetzt nicht einfach blind irgendeinen Text nimmt und den kopiert und dann ausfüllt, sondern wenn man ihn selber durchliest und sagt, wenn ich da irgendeine Passage nicht verstehe oder so, dann schreibe ich sie halt neu, dann schreibe ich es eben neu selber, so wie ich es verstehe, und dass man möglichst Klartext redet und nicht versucht, irgendein Pseudo Anwalt Schwurbel Text da reinzuschreiben, sondern schreibt halt wirklich Klartext, dass keine Fragen offen bleiben. Wenn es jetzt irgendwas ganz, ganz Teures ist, aber ich glaube nicht, dass irgendeiner unserer Hörer sowas macht, dann würde ich das auch mit einem Anwalt aufsetzen, damit das wasserdicht ist. Aber so für jetzt normale Shootings, ja, reicht das einfach in Umgangssprache, weil da wird jeder verstehen, was damit gemeint ist. Wo ihr ein bisschen aufpassen solltet, ist, wenn ihr eben reinschreibt, für eigene, nicht kommerzielle Nutzung, die Fotos zum Beispiel, dann geht nämlich ganz, ganz schnell der Stress los. Was ist denn eine kommerzielle Nutzung? Also, wenn das Model das in ihr eigenes Portfolio packt, ist das jetzt kommerziell oder nicht? Weil natürlich will sie Shootings haben und vielleicht möchte das Model auch irgendwann mal Geld damit verdienen. Was ist denn jetzt, wenn das Model diese Fotos benutzt, um sich bei einer Agentur zu bewerben, um dann von der Agentur vermittelt zu werden? Ist das kommerziell oder nicht? Weil sie ja nicht, oder sie oder er, das Model, nicht direkt Geld damit verdient, sondern dann indirekt durch die Vermittlung. Also wenn ihr zum Beispiel möchtet, dass ein Model das gerne auf der eigenen Webseite posten kann, um sich zu präsentieren, dann schreibt das halt da rein. Und wenn ihr wollt, dass es eben nicht für Agenturbewerbung genutzt werden soll, sondern dass ihr dann bitte nochmal reden möchtet, um vielleicht einen Anteil zu haben an der Vermittlung fürs erste Jahr oder weiß der Teufel was, dann denkt euch das aus, sprecht das mit dem Model ab und schreibt es da rein oder macht es, wie ich es derzeit immer noch am liebsten handhabe, mir ist das scheißegal. Ich sage, ich habe die Fotos gemacht. Ich habe das, wenn ich das aus eigenem Antrieb gemacht habe, gemacht, weil mir das Spaß macht und weil ich das für mein Portfolio nutzen möchte. Und wenn ein Model diese Bilder nutzen möchte, um sich bei einer Agentur zu bewerben, soll das Model es tun. Und wenn das Model eigene Workshops anbietet und möchte damit Werbung machen, dann soll es das bitte schön tun. Ich habe keine Lust, da die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre hinterher zu rennen und mir irgendwelche Rechte auf Bilder einzuklagen. Deswegen sind wir hier halt Happy Shooting. Ja, ich habe keine Lust an Stress. Und wenn ich Fotos machen wollte, mit denen ich Geld verdienen möchte, dann müsste ich einen enger gestrickten Vertrag aufsetzen. Deswegen, Kilian, tu dir einen Gefallen und lass dich nicht irre machen von Foto-Community oder so. Wenn du nämlich die falschen Leute fragst, dann hast du nachher einen Vertrag, der ist 30 Seiten lang und dann will keiner mehr Fotos machen. Mhm. Versuch das auf eine Seite zu reduzieren, das muss einfach reichen. Und da ist klipp und klar geregelt, wer was darf.
Ich habe auch schon solche Verträge gesehen, die waren weniger als eine halbe Seite lang.
Ja.
Und letztendlich ist natürlich...
Was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, habe ich jetzt vergessen, also wenn du ein Pay-Shooting hast, bei TFP kann man sagen, okay, bin krank geworden, sorry, ist ärgerlich, aber musste halt absagen. Also sowohl Fotograf als auch Model. Da liest du bei Facebook ganz, ganz viele Fotografen, die echt angekotzt sind, weil ganz, ganz viele, ich mache jetzt große Luftquotes, Models... Ne, Leute, die gerne modeln möchten, sich manchmal sehr dievenhaft anstellen oder großmundig irgendwelche Shootings zusagen und dann eine Stunde oder zwei Stunden vorher absagen, weil dann doch keine Zeit. Natürlich sagen sie dann keine Lust, sondern sagen dann krank geworden oder dies. Es passieren die wildesten Sachen plötzlich.
Und es tust aber vielen Models auch Unrecht.
Die Models, die mit mir bisher geshootet haben, die wissen, dass ich sie nicht meine. Und die Models, mit denen ich bisher geshootet habe, die kennen auch andere Leute. Also die wissen, wer gemeint ist. Es gibt sehr, sehr professionelle und zuverlässige Leute, mit denen macht das auch Spaß. Ich meine nur, wenn jetzt sowas ausfällt bei TFP, dann ist das ärgerlich. Wenn das jetzt aber, wenn Kosten entstehen, dann ist es halt sinnvoll, wenn man vorher vertraglich festlegt, was denn im Falle eines Ausfalls passiert.
Im Ausfallfall.
Na, das ist nicht ganz unwichtig. Also Hochzeitsshooting zum Beispiel. Was passiert denn, wenn du ein Hochzeitsshooting zusagst und du fällst jetzt tatsächlich als Fotograf wegen Krankheit aus? Na, das sollte schon geregelt sein und das sollte dem Paar auch klar sein, dass eben immer mal irgendetwas passieren kann. Oder was passiert für dich als Fotograf, wenn das Pärchen dann kurz vor der Hochzeit dann doch noch sagt, nee, wir mögen uns doch nicht. Wir streiten uns gerade übers Haus. Was passiert denn dann? Weil dann hast du eine Hochzeit angenommen, du hast natürlich ein Stück deines Gehalts da auch drauf geplant. Was passiert denn dann? Klar. Und das sind so Dinge, die müssten abgesprochen und eben festgehalten werden. Und ja, schadet nicht so ein Vertrag.
Jo, Kilian, dann hau rein. Hoffentlich haben wir dir jetzt nicht noch mehr verwirrt als vorher. Ja, ich habe hier noch ein neues Ding reingepackt, während wir geredet haben. Und zwar haben wir letztes Mal kurz die digitale Holger uns angeschaut.
Ah, hast du da mal genauer geguckt?
Drüber erzählt. Ja, ich habe mal genauer geguckt. Und zwar habe ich jetzt hier zwei Videos, die schmeiße ich auch mal eben kurz in die Shownotes rein, zu dem Thema. Das eine ist von Digital Ref TV.
Natürlich.
Allerdings nicht der Kai, sondern sein Kollege. Und das zweite ist ein Video, wo man sie einfach nochmal sehr detailliert sieht, in groß, und der Typ stellt vor, ich spreche jetzt leider kein Japanisch, ne? Und so, das muss man halt dann irgendwie sich überlegen oder einfach mal Bilder gucken. Ja, das ist, in Digital Ref gehen sie tatsächlich mit einer Film-Holga los, also mit einer 120er Film-Holga und mit der digitalen parallel dazu, die übrigens wesentlich kleiner ist. Und ja, es ist ein bisschen sehr ernüchternd. Ne? Das ist halt tatsächlich nur eine sehr, sehr billige, sehr, sehr billiges Kamerateil, was zwar ein Stück weit natürlich dann auch zu eher zufälligen Ergebnissen führt, aber hat sie nicht so vom Hocker gehauen. Das, was aus der Holga mit Film rauskam, war dann schon deutlich ansehnlicher. Tja.
Ja, du hast halt den kleineren Sensor, du hast einen anderen Look. Ich glaube, es ist auch der Fehler, wenn du an sowas rangehst mit dem Wissen oder dem der Kenntnis einer analogen Holger,
ja,
wenn man das eben schon weiß.
Ja, vor allem ist das ja ein Vergleich zwischen 120, also 6x6 Zentimeter,
ja,
und einem Digitalsensor, der wahrscheinlich einen kleinen Fingernagel von der Größe, ja, ja, hat. Und du hast halt komplett anderen Bildeindruck bei diesen unterschiedlichen Sensorgrößen.
Das aber jetzt, jetzt versuch mal, ich weiß, es ist schwer, aber versuch mal zu vergessen, dass es überhaupt mal analog gegeben hat. Es gibt ja eine Generation, die haben mit analog einfach gar nichts zu schaffen. Denen ist dieses Prinzip, irgendwie etwas einzulegen, was man abrollen kann, was so semitransparent oder schwarz ist, wenn man so etwas rauszieht, das ist denen einfach völlig unklar. Die sind einfach digital aufgewachsen und die wachsen auf mit Smartphones, die wachsen auf mit, weiß nicht, hier so Fuji, Olympus und Pipapo, mit diesen ganzen Systemkameras oder mit so Point-and-Shoot-Kameras. Und jetzt kommt einer und macht jetzt richtig voll auf Retro-Look. So eine kleine, billige Knipse, mit der du jetzt ganz im Sinne des Holgers, nämlich eine billige Kamera mit reduzierter Ausstattung, mit reduzierten Möglichkeiten, einfach Spaß haben kannst, Fotos zu machen.
Ja.
So quasi also, wieder eine einfache Schnappschusskamera. Aber die halt lustig aussieht.
Ist der Versuch natürlich, da auch aus dem Namen Holger Kapital zu schlagen. Und sie hat natürlich schon so ein paar Dinge. Also sie ist wie eine klassische Holger aufgebaut. Sie hat hinten kein Display drauf. Du hast im Sucher hast du eine LED, dass du zumindest siehst, weil das Bild gemacht ist. Und hast irgendwie zwei Blenden und kannst ein bisschen an der Schärfe drehen. Also es ist schon so reduziert, massiv reduziert. Und natürlich war auch die Film-Holger eine billige Kamera. Das ist Presskamera aus Plastik. Insofern ist das schon, also das Objektiv, was drauf ist, vignettiert natürlich wie Sau. Und insofern ist das schon irgendwie in der Tradition der Holger. Nur ich glaube, ein wesentlicher Unterschied ist tatsächlich die Größe des lichtempfindlichen Teils, des Sensors oder des Films.
Weil es geht halt eine Menge von dem Charme am Ergebnis geht halt verloren, denke ich mal. Einfach durch
klar, weil du mit so einem kleinen Sensor natürlich enorme Schärfentiefe hast, die du so nicht hast, weil Mittelformat dir die nicht gibt und das ist auch gut so.
Ja, aber du kannst halt dann vielleicht andere Bilder machen. Also ich finde sie auch nicht jetzt besonders toll und ich würde sie jetzt auch nicht kaufen wollen, aber ich versuche nur irgendwie zu sehen, dass es schon so diesen Spirit von Holger verfolgt, irgendwie so die aktuellen Stand der Technik vielleicht mal ein paar Jahre zurückgenommen zu nehmen und in ein billiges Gehäuse zu klappen, um einfach sich auf das Wesentliche, so nämlich den Spaß an der Fotografie zu reduzieren. Und ich glaube, so schnappschussmäßig halten, das kriegen sie, glaube ich, schon damit hin. Kann mir aber vorstellen, dass das eben nicht so einen bleibenden Einfluss haben wird wie die analoge Holger.
Also ich habe so die Befürchtung, dass die dann irgendwo ja so als Gag untergeht.
Das wird so sein wie diese Fuji Instax oder sowas, wo sie dann halt diese Sofortbildkamera wieder aufgelebt haben mit diesem Zinkpapier und so.
Instax gibt's schon länger.
Also. Ja, das wird mit der Holger, die wird's auch länger geben, das glaube ich schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ach, sowas muss ich immer irgendwie haben. So. Was so eine Holger kannst du mal hinstellen, so eine alte, mit der ziehst du mal los. Ja, so eine digitale, weiß ich nicht, ob ich mir die hinstellen würde. Aber ich bin auch eine andere Generation. Also meine Schwestern sehen das vielleicht anders. Schwer zu sagen.
Tja. Ich
würde mir eher ein altes Nokia-Handy nehmen und damit knipsen.
Um Gottes Willen, das machen wir nicht auf das Fass. Wer sich die mal zulegen möchte, tut's bitte und gebt uns mal einfach Bescheid. Ne? Das wäre schon mal so eine Möglichkeit.
Ja, genau. Oder bringt sie mal mit auf den Workshop. Machen wir mal was damit. Ich meine, wenn du eine Kamera ohne Display kaufen willst, kannst du auch mehr Geld ausgeben. Kannst auch eine Leica nehmen. Ne? Die ist halt schweineteuer. Ja, so gesehen. So, haben wir denn überhaupt Fragen? Review?
Ja, ist ein bisschen dünn. Also auf Twitter ist nix. Ich glaube, Twitter ist auch am Sterben.
Ich habe natürlich noch nicht auf Ello gepostet. Sollte ich damit vielleicht anfangen?
Ich hab jetzt auch auf Ello. Der Sascha fragt auf Google Plus, hallo, heute mal eine Frage, die mir etwas Kopfzerbrechen bereitet. Wie verhält sich ein 80mm Mittelformatobjektiv, wenn ich es auf eine Kleinbildkamera schnalle im Verhältnis zu einem 80mm Kleinbildobjektiv? 3:1 Happy Shooting.
Nochmal
also,
langsam, was?
Du hast ein Mittelformatobjektiv, das hat eine Brennweite von 80mm.
Ja.
Und das nimmst du das und schnallst es auf eine Ach so, Kleinbildkamera.
Ein Mittelformat auf die Kleinbild, okay?
Genau. Und jetzt fragt er, ob das anders ist als das 80 mm Kleinbildobjektiv. Und die Antwort ist nö, ist es nicht. Dieses 80 mm Objektiv ist und bleibt 80 mm Objektiv, egal wo du es drauf tust. Nur ist natürlich beim Mittelformat der Film größer oder der Sensor größer. Das heißt, dein Kleinbild sieht jetzt von diesen 80 mm auch weniger, also vom Bildkreis auch weniger. Das heißt, dieses Objektiv verhält sich im Verhältnis zu einem 80 mm Kleinbildobjektiv genau gleich. Aber wenn du die beiden untereinander vergleichst, also das Mittelformat und das Kleinbild, beide mit 80 mm, dann hast du beim Mittelformat einfach einen weiteren Winkel, weil der Sensor größer ist. Es wird also ein bisschen länger vom Gefühl her. Ist das, war das, kann man das so?
Ja, oder in absoluten Zahlen. Ich glaube, vom, wenn du ein 80er auf Mittelformat hast, entspricht das irgendwie so einem 130er, 135er.
Nee, nein. Kommt das 80 auf Mittel, nee, 80er auf dem Mittelformat ist Normalbrennweite. Das ist allerdings auch ein bisschen schwierig, weil Mittelformat ist nicht gleich Mittelformat.
Ja, aber wenn du das 80er auf das Kleinbild draufschnallst.
Ja. Dann hast du dann eine hast etwas du
längere Brennweite.
Nee, die Brennweite ist gleich. Beides sind 80
Mann,
Millimeter.
Du hast einen anderen Bildwinkel. Du hast einen anderen Bildwinkel, der so aussieht, genau, als hättest du eine längere Brennweite. Deswegen sage ich, kommst du ungefähr auf einen 130er oder sowas raus.
Nein, nein. Das 80 mm Objektiv auf dem Kleinbild ist ein 80 mm Objektiv auf dem Kleinbild. Du verstehst, das ist das gleiche, die gleiche Brennweite. Du kannst ein 80 mm, wenn du jetzt, Mann, lass mal Mittelformat weg.
Der kommt doch von einer anderen Richtung. Wenn du auf dem Mittelformat denselben Effekt haben willst, müsstest du auf das Mittelformat einen 135er draufschnallen.
Wir reden nicht vom Effekt. Lies dir mal die Frage durch. Wie verhält sich ein 80 mm Mittelformat-Objektiv im Verhältnis zu einem 80 mm Kleinbildobjektiv?
Ja, im Verhältnis zu einem Kleinbildobjektiv verhält es sich gar nicht.
Das sag ich doch, das ist das gleiche Objektiv, nur dass das Mittelformat-Objektiv einen etwas größeren Bildkreis hat, aber 80 mm sind 80 mm.
Ach so.
Und auf dem Mittelformat ist das 80 mm Objektiv ungefähr Normalbrennweite.
Ich verstehe wieder nichts.
Soll ich lauter reden? Das Mittelformat 80 mm zeigt dir die gleiche Abbildung wie die Normalbrennweite.
Ich versuche auf dem Kleinbild, zu verstehen, wie er auf diese Frage kommt. Wahrscheinlich hat er sich überlegt, ein 80 mm Mittelformat Objektiv zu kaufen, um es zu adaptieren auf seine Kleinbildkamera. Oder
kann er tun.
Um dann zu gucken, ob da irgendwas passiert.
Es ist aber so. Es bleibt ein 80 mm Objektiv.
Ja. Das stimmt.
Und das verhält sich auf dem Kleinbild genauso, wie sich ein 80 mm Objektiv auf dem Kleinbild verhält. Das ist, du siehst quasi das gleiche Bild.
Ja.
Ja.
Weißt du, warum ich verwirrt bin? Vielleicht,
weil du einfach genetisch verwirrt bist.
Nein. Weil ich auf Facebook schon die nächste Frage gelesen habe. Da fragt nämlich der Matthias was ganz Ähnliches. Und das lässt mich jetzt gerade vermuten, dass es irgendwo gerade was Günstiges gibt und irgendwas, weiß ich nicht. Ich lese mal vor. Er schreibt nämlich, hallo Boris, hallo Chris, vielen Dank für den informativen Podcast. Ich habe da mal eine Frage. Wenn ich auf einer Crop-Kamera, eine Sony Nex, eine Canon 100D, eine Olympus Micro Four Thirds, ein Vollformat-Objektiv nutze, habe ich, also 35 mm Objektiv meint er jetzt wahrscheinlich, habe ich den Vorteil, den besten Teil der Linse zu nutzen, nämlich den mittleren Teil. Hat er recht, ne? Gibt es einen Nachteil durch das Licht, was zu viel in die Kamera kommt, oder erreicht das Licht den Sensor eh nie? Also erstmal bis dahin. Deswegen hatte ich jetzt gerade im Kopf immer das Umschnallen auf eine andere Kamera. Gut. Also nein, du hast da keinen Nachteil draus. Und ja, wenn du ein Objektiv benutzt, was für ein größeres Bildformat gemacht ist, also 35 mm Format oder jetzt eben wie die andere Fragestellung, ein Mittelformat-Objektiv, dann ist das Objektiv eben größer konstruiert, dass es einen größeren Bildkreis in die Kamera wirft. Und wenn du das auf eine Kamera schnallst mit einem kleineren Sensor, dann nimmst du eben nur aus der Mitte das Stückchen und das ist in der Regel das Sahnestückchen vom Objektiv. Das stimmt schon. Und zu viel Licht fällt nicht in die Kamera, weil das ist ja geblockt. Weil du hast ja entweder einen Spiegelkasten oder du hast, hinterm Bajonett vom Objektiv ist ja nochmal so eine Abschirmung, bevor dann der Sensor kommt. Das heißt, wenn überhaupt scheint es neben den Sensor, aber da passiert nichts. Das ist in der Regel alles schwarz und reflektiert nicht. Und dann fragt er weiter, kann ich einen Lomo-Light-Leak-Effekt durch ein Fenster, eine LED, weiße Farbe etc. im Objektivadapter erzeugen? Ja, das kannst du. Und da hatten wir vor ein paar Sendungen sogar mal vorgestellt, das war glaube ich auf der CES oder sowas.
Ach, der Plexiglas-Adapter.
Da gab es so einen Adapter, der eben aus, der, ja, aus transparentem Kunststoff war. Also der war durchsichtig und dann konntest du eben das Licht da reinscheinen lassen oder mit der Hand abdecken oder so. Und du kannst dir natürlich auch jetzt einen billigen Adapter kaufen, kannst auch einen teuren machen.
Und den innen weiß malen.
Ja, den anmalen oder da Löcher reinbohren.
Silberfarbe. Oder Alufolie reinkleben, muss nur aufpassen, dass das nicht irgendwie in der Kamera rumfällt.
Ja, also da kann man sich mit austoben, auf jeden Fall. Und so Adapter, das sind ja in der Regel alles, wie sagt man, also nicht stromführende Adapter, einfach nur so dumme Abstandshalter. Wenn du das alles manuell machst, die kosten auch nicht so wahnsinnig viel. Da kann man dann eben auch schon mal mit einem Metallbohrer oder wenn es ein Kunststoffadapter ist, mit einem Kunststoffbohrer mal rangehen und mal Löcherchen reinmachen.
Man könnte auch einfach mal Freelancing probieren. Also das Objektiv einfach mal mit Abstand vor die Kamera halten.
Auch eine schöne Idee.
Da kommt auch Licht rein.
Da sind auch die Ergebnisse etwas zufälliger dann.
Ganz klar, ja.
Oder man macht das, was Steffen Böttcher gemacht hat. Man macht sich einfach aus einem Stück so ein Isolierschlauch. Oder
war das dieser Klostampfer?
So ein Klostampfer-Schlauch, ja. Also einfach ein Stück Gummimanschette nehmen als Abstandshalter, vorn und hinten entsprechend einen Adapter dran geklebt. Und ja, dann hast du quasi dein Freelancing, aber eben nicht ganz so free, weil es eben an der Gummilippe hängt. Und dann kannst du damit ein bisschen rumspielen. Ja, gibt schöne Sachen. Der Julian hat noch was. Hallo ihr zwei, ich möchte Motorräder während der Fahrt fotografieren und zwar aus einem fahrenden Fahrzeug heraus. Mitzieher am Straßenrand kann ja jeder. Habt ihr eine Idee, wie ich das einigermaßen sicher über die Bühne bringe? Aus einem Fenster rauslehnen, rückwärts auf ein vorfahrendes Motorrad setzen, im Kofferraum eines Kombi liegen und so weiter. Ja, also wichtig ist schon mal, dass du das mindestens bei 200 km/h machst, am besten auf öffentlichen Straßen und dich dann hinten also mit einem Fuß auf der Anhängerkupplung vom Kombi abstützen.
Der so Zusammenhang fehlt natürlich so ein bisschen, der Kontext. Was ist denn das? Ist das ein Rennen? Ist das eine Geschichte für Werbung? Also was bezweckst du mit der Sache? Weil je nachdem, in welchem Umfeld du das machst, kannst du es natürlich auch faken. Also der Klassiker wäre, wie man es zum Beispiel ganz oft in der Werbung macht, so Auto auf Rennstrecke und das ist total schnell und alles und in Wahrheit wurde da mit so einem Stativ und einem Adapter irgendwie die Kamera quasi so an so eine Stange dran gemacht, damit die sich mit dem Auto mitbewegt und dann wird das Auto ganz langsam bewegt und du machst halt eine Langzeitbelichtung und hast dann unglaublich tollen Mitzieher, der total präzise ist. Das wird also tatsächlich auch so praktiziert.
Ist beim Motorrad in Kurvenlage ein bisschen schwieriger.
Ja, muss man halt. Vielleicht kann man auch so eine Steadicam dran bauen oder so. ist natürlich die Frage, also natürlich generell, ne, pass auf, ne, bind dich gut an, schnall dich an. Vielleicht suchst du dir von irgendwie Bergsteigern mal so ein Gurtzeug, damit du dich dann in dem Auto, wenn du hinten im Kofferraum sitzt, auch festbinden kannst, damit du da nicht rausfällst und so. Ja, ne?
Also ich denke, der Haupttipp war einfach längere Belichtung. Also ich würde das tatsächlich nicht bei hoher Geschwindigkeit machen und ich würde es schon gar nicht auf öffentlichen Straßen machen.
Genau.
Und wenn es jetzt nicht um steile Kurvenlagen oder sowas geht, da bin ich dann überfragt. Da bin ich einfach der falsche Fotograf dafür. Das habe ich noch nie gemacht. Aber wenn es jetzt um normale Geschichten geht, was weiß ich, eine Reisefotografie, Reisereportage oder irgendwie sowas und du willst dann solche Bilder machen oder ein bisschen Verwerbung oder so, dann würde ich es tatsächlich so machen, dass ich mit einem Kombi vorausfahre, also nicht du als Fotograf, sondern du lässt dich vorausfahren, sitzt hinten drauf, dann habt ihr aber irgendwie ein Tempo von, weiß ich nicht, maximal 20 oder 30 km/h auf einem Privatgelände oder einer abgesperrten Straße oder wo ihr wirklich wisst, dass da nichts los ist. Und das Motorrad fährt eben ganz suche hinterher, möglichst im selben Tempo. Und dann machst du eben entsprechend längere Belichtung und ein paar mehr Auslösungen. Dann hast du auch so einen Mitzieheffekt während der Fahrt. Also ich gebe auf gar keinen Fall den Tipp, da irgendwie mit 80, 90, 100 km/h über die Straße zu bürsten bei geöffnetem Kombi-Rückdeckel oder sowas. Nee, bitte tut das nicht.
Na. Tut das nicht oder sprecht vorher mit eurer Versicherung und macht das mit professionellen Stuntfahrern, dann ist das okay.
Ja, genau.
Gut,
Ja, das war's auf Facebook.
Das war's auf Facebook. Dann müssen wir jetzt mal dieses längliche Geräuschrätsel auflösen.
Ja, das kann ich ja nochmal anspielen. Das kam von Daniel und klang so. So, das reicht. Das klang hinterher immer gleich.
Also kleiner Tipp, wenn ihr so ein Geräuschrätsel macht, nicht, also erstmal natürlich danke, aber nicht irgendwie jede einzelne Belichtungszeit irgendwie durchklicken. Da reichen so 2-3 Sachen. Das darf auch irgendwie ruhig mal ein bisschen kürzer sein.
Passt schon. Der Daniel schreibt, hallo Boris, hallo Chris, anbei sende ich euch ein Geräuschrätsel. Was man hört, Herausziehen des Objektivs, Belichtung mit einer 500stel Sekunde, Weitertransport des Films, Belichtung mit einer 125stel Sekunde, Weitertransport des Films, Belichtung mit einer 30stel Sekunde, Weitertransport des Films, Belichtung mit einer 1/4stel Sekunde, Weitertransport des Films, ich kann schon gar nicht mehr sprechen, Belichtung im Bulb-Modus, Weitertransport des Films, Einschieben des Objektivs. Sehr schön. Aber was war's denn nun? Es handelt sich hierbei um eine Rollei 305T oder wie man früher gesagt hat, eine Rollei 35T, die ich von meinen Großeltern geerbt habe. Laut Wikipedia wurde sie zwischen 1974 und 1980 gebaut und ist die Weiterentwicklung der Rollei 35 von 1966. Die Besonderheit dieser Kamera ist, dass sie für damalige Zeit unglaublich klein war und doch Platz für einen normalen Kleinbildfilm bot, was sie für professionelle Fotografie zur optimalen Zweitkamera machte. Sie hat ein ausziehbares Objektiv aus der Zeiss Tessa-Serie mit einer 40 mm Brennweite und einer Blendenöffnung von maximal 3,5, minimal. Also auch so Öffnung, ja, also
3,5er Tessa, 40 mm.
Ja, genau. Aber ja, kleiner geht's Loch immer. Nur größer nicht. Außerdem.
Du weißt, das ist invers mit der Zahl und 1 geteilt durch und so. Du verstehst.
Es ist 19:19.
Müssen wir dich mal auf den Workshop holen.
Ich muss mal auch zum Workshop. Der Technik-Workshop, den gibt's ja jetzt nicht mehr, sonst könnte ich da noch was lernen.
Du lernst das auch beim anderen.
Gut. Außerdem hat sie einen eingebauten Cadmium-Sulfid-Belichtungssensor, jedoch keine Belichtungsautomatik. Viel weiß ich über die Kamera nicht, außer dass sie ursprünglich meiner Großmutter gehört hat, sie damit im Urlaub viel fotografiert hat, sie zeitweilig auch von einem Vater auf Dienstreisen verwendet wurde.
Diese eine hübsche kleine Kamera ist das.
Und vermutlich die letzten 20 Jahre im Schrank lag. Guck mal, und klickt noch.
Also die wurde bis einschließlich Februar 1980 gebaut, laut Website, und in einer Stückzahl von 440.000, also schon eine ganze Menge über den Ladentisch gegangen. Und die war so in der Preisliga von circa 500 D-Mark. Also auch nicht günstig. Ne?
Für damalige Verhältnisse? Ja. Ganz ordentlicher Preis, ja.
500 Mark. Ja. Ja, danke Daniel. Und?
Da muss eine alte Frau lange für stricken.
Genau, strick mal. Dann noch ein Danke natürlich, wo wir gerade am Danke sagen sind, nochmal an die Shownote, an den Ralf, den Sebastian, den Dieter und den David. Ihr seid die Besten und alle anderen, geht mal auf happyshooting.de, schaut euch die Shownotes zu 444 an. Das sind handgeklöppelte Qualitäts-Shownotes.
Die kann man durchaus auch mal bestaunen und sich vielleicht als Screenshot auch mal an die Wand hängen.
Und dann klickt mal auf die Links zu den Shownotern, ne? Die, wenn da mal endlich mal sich einer traut, einen Flatter-Link oder sowas hinzumachen, dann werft den was ein. Ja, das war's.
Finde ich super.
Nächste Woche wieder. Bis dahin. Alles Gute.
3, 2, 1. Happy Shooting.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.